30.11.2007. Dieses wird keine ganz normale Campuscast-Sendung, wenn man davon normal sprechen kann. Das Konzept ist in der Änderung. Ob es weitergeht, wie gesagt, ist alles sehr experimentell. Heute noch nicht viel dazu. Ich würde einfach sagen, ich mache einfach mal so einen ganz lustigen, krassen Mix. Ich gebe euch mal einen Song vom Podcast Music, vom music.podshow.com, also Podsafe Music Network, ein Klassiker quasi. Und danach gibt es eigentlich etwas, was schon mal auf Campuscast gelaufen ist, aber ich dachte einfach, tja, spielen wir es einfach nochmal, weil ich will es selber gerne nochmal hören. Ich habe es lange nicht mehr gehört, ich spiele es quasi für mich selber und vielleicht habt ihr auch Spaß dabei oder es bringt euch zumindest ein paar Einsichten, vergrößert euren Horizont oder für die Leute, die es nicht miterlebt haben, ja, sowas ist in der Streikzeit in Weimar passiert. Ein Gespräch mit Alessandro Barberi, die Ordnung des Politischen. Wie gesagt, aber erst der Song. Ich habe erst was Lustiges versprochen. Daher jetzt Cruisebox mit Heard It On a Podcast vom Podsafe Music Network.
Do you remember way back last summer? When mainstream radio was such a fucking bummer. No indie music, nothing too funny. Clear Channel motherfuckers did it for the money. But somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast. Rocking fucking radio. You want it, you got it. Just download it. Tell the FCC to stick it, kick it. The revolution's on. Do you remember your first computer? That piece of shit was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history. Now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads, Adam Curry fixed it. Yes, somebody heard the call.
Okay, jo, das war Cruisebox. Soweit zum lustigen musikalischen Teil und jetzt das versprochene Interview, ich weiß gar nicht, Interview, Gesprächsaufnahme mit Alessandro Barberi, Ordnung des Politischen. Vorsicht, Warnung, das geht lang. Das ist über eine Stunde, sogar glaube ich fast 1 Stunde und 20 Minuten. Aber jo, zieht's euch rein.
Punkt ist, dass der Text, den ich Ihnen vorstellen werde und den Sie hier auch noch in einer Printversion haben, falls Sie ihn mitnehmen wollen oder mitlesen wollen, da sehr dicht ist. Im Zuge einiger universitätspolitischer Aktivitäten in Wien entstanden ist Wir haben dort vor einigen Jahren einen Streik gehabt und dieses Papier war gewissermaßen der Versuch, aktuell sehr, sehr bündig verschiedene Stratageme auszumachen, die einerseits sehr abstrakt die Diskussion anreizen sollten und gleichzeitig aber auch strategisch-taktisches Material zur Verfügung stellen sollten. Ich werde Ihnen den Text also präsentieren. Sein Titel ist nicht nur die symbolischen Ordnungen des Politischen, denn der Untertitel meint aktuelle Stratageme radikaldemokratischer Transformation. Der Text hat ein Motto. Die einstürzenden Neubauten sangen einmal, Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. Diskursive Strategien und Taktiken, die gegenwärtig ihre effektive Umsetzung und Anwendung in unterschiedlichsten Repräsentationskämpfen zu erreichen suchen, sehen sich verschiedenen institutionellen und intellektuellen Dispositionen gegenüber, welche die veralteten und eingefahrenen terminologischen Trennungen von Idealismus und Materialismus, also von Geist und Ding, von Mittel und Zweck, von Theorie und Praxis, von Entscheidung und Determination und allgemeiner noch von der Politik und der Gesellschaft obsolet werden lassen. Denn die aktuellen Bedingungen des Wissens, und das heißt Diskursivität, Information, Speichermedien, können den ontologischen Durchschlag auf die Transparenz der Arbeits- und das heißt Zeichenwerte nicht garantieren, sondern sind vielmehr auf jenes anonyme Rauschen der symbolischen Ordnungen verwiesen, auf deren Hintergrund die techno- oder mediologisch kodierten Schematismen der Wahrnehmbarkeit allererst auftauchen. So wie die traditionellen Analysen gesellschaftlicher Realität einer erkenntnistheoretischen und genealogischen Kritik nicht standhalten und so die dogmatische und politisch definitiv reaktionäre Struktur ihrer vermeintlich rationalen Ansprüche sichtbar wird, haben neben anderen auch jene Modelle der kritischen Theorie längst an analytischer, deskriptiver und politischer Stringenz und Argumentierbarkeit verloren. Denn im Politisieren aller Bereiche der Gesellschaft und vermittelt über die wandelnde Öffentlichkeitsstruktur der kulturindustriellen Medien haben ideologiekritische Ansätze die Politik als Instrument im Verhältnis zur unterdrückenden und repressiven Funktion der Herrschaft und der Macht begriffen und deshalb auch genauso verwendet. Zugunsten einer glücklichen, konfliktfreien und in sich geschlossenen, homogenen Gemeinschaft war dabei das zu erreichende Ziel, eben diese Politik abzuschaffen. Und genau darin liegt das Problem. Es geht dabei also um eine Gemeinschaft, die oft genug über die Vorgabe eines normativen Konsensus in Arbeiter, Frauen oder Grün Bewegung gebracht wurde. Sie hören hoffentlich die gefährliche Konnotation dieses Begriffs, noch einmal also. In Arbeiter, Frauen und Grün Bewegung gebracht wurde, um am Anfang und am Ende der Geschichte die richterlich urteilende und schöpferisch produktive Funktion eines Gottes in der Maske des Menschenmannes einzunehmen und zu besetzen. Mit diesem Menschenmann meine ich die Figur L'Homme, le droit de l'Homme, wenn Sie daran vielleicht denken wollen. Eine Besetzung, welche gemäß dieser ideologiekritischen Logik die einzige Möglichkeit darstellen sollte, Emanzipation zu konstituieren und zu erreichen. Dekonstruktive, psychoanalytische, diskursanalytische, epistemologische und medienwissenschaftliche Ansätze, die im Übersteigen des Gegensatzes von imaginärem und realem, von symbolischen Ordnungen ausgehen und so in Distanz zur Politik die diskursive Produktion von Vorstellungen und Realitäten untersuchen, um einen analytischen und deskriptiven Apparat zu etablieren, welcher dann erst in das Politische umgelegt werden kann, wurden dabei im bedeutungsvollen Überschwang einer intellektuell äußerst fragwürdigen Kombination von Hermeneutik und Sozialwissenschaft oft genug ideologisch und bezeichnenderweise gesellschaftskritisch nach rechts außen abgefälscht und stigmatisiert. Damit ging auch die Erweiterung eines Zensurapparats einher, der im Namen einer sozioökonomischen Produktion eben jenen Begriff zur empirischen Tatsache werden ließ, welcher dereinst der höchste moralische Wert des allzu gern denunzierten Bürgertums war. Und dieser Begriff heißt Arbeit. Denn gemäß hochkapitalistischer Werbestrategien hieß und heißt der Slogan, nur wo Soziales und auch Arbeit draufsteht, ist der Sozialismus drin. Und was denn da nicht sein kann, das darf dann auch nicht sein. Dem entgegen etablierten sich in den letzten Jahrzehnten und eben im Umkreis der politischen Philosophie anhand der genannten analytischen Verfahren und Ansätze radikale, also an die Wurzel gehende und demokratische Analysemodelle, die nicht zuletzt jene Paradoxien aufdecken konnten, die mit den soeben genannten Umständen im Zusammenhang stehen. Dies mag hier mit Hilfe einer Begriffskette angespielt werden, die uns erstens zur Produktion, zweitens zum Problemkreis des Konsens, drittens zum Terminus der Repräsentation und viertens zu Fragen nach der Gemeinschaft führen wird. Damit sollen in äußerst knapper Form einige Problemfelder und Stratageme vor Augen geführt werden, deren Logistik im Umgang mit dem Politischen und im Abstand von der Politik zur Axiomatik jeder Diskussion in diversen und das heißt auch nicht nur universitätspolitischen Warrooms gehören könnte und vielleicht auch unsere Diskussion danach anleiten kann. Ich komme also, wie gesagt, knapp zum Begriff der Produktion. Die engste Fassung des Produktionsbegriffs korreliert ihn materialistisch mit jenem der Bedingung. Sie kennen den marxistischen Begriff der Produktionsbedingung. Dies geschieht oft genug und nach wie vor entlang einer Philosophie der Praxis, deren Aporie vor allem darin besteht, die epistemologischen Möglichkeitsbedingungen einer sozioökonomischen Argumentation ihrerseits als soziale Möglichkeitsbedingungen auszugeben und anzuschreiben. Dieser Zug diverser Praxeologien hat entlang der partiellen Homonymie von Sozialismus und Soziologie unter anderem verhindert, den Grund- und Begründungsbegriff der Arbeit durch den differenziellen Begriff der Information als Grundbegriff zu ersetzen. Dies führte auch dazu, den sozialdisziplinierenden Charakter soziologischer Redeweisen aus dem Blick zu verlieren. Ich hoffe, das ist klar. Soziologische Redeweisen haben durch ihre klassifikatorischen Muster, durch ihr Einteilen, ihr Klassifizieren, Segregieren, Disziplinieren des Sozialkörpers natürlich immer eine gesellschaftsherstellende Funktion. Aber in der Ideologiekritik oder im Marxismus wird dem entgegen gewissermaßen immer vorausgesetzt, dass es Gesellschaft je schon gab. Also vielleicht sehen Sie da auch so einen Zusammenhang zwischen Medienwissenschaft, die gerade hier in Weimar ja keine Mediensoziologie ist. Ganz im Gegenteil, nicht? Also Sie werden bei uns eher solche Ansätze finden, die die Historisierung der Soziologie, die Historisierung der Ökonomie betreffen. Also wiederholt es noch einmal, entlang dieser partiellen Homonymie von Sozialismus und Soziologie hat man erneut verhindert, dass der Grund- und Begründungsbegriff der Arbeit durch den der Information ersetzt wird. Im Gegensatz zu einem Leninismus, der erkenntnistheoretische Fragestellungen als Empiriokritizismus stigmatisierte, bleibt die Forderung aufrecht, den an Ernst Mach und Immanuel Kant orientierten Fragestellungen des Austromarxismus erneute Aktualität zu verleihen. Das ist eine Traditionslinie der österreichischen Sozialdemokratie, des österreichischen Sozialismus, die explizit, und das ist singulär in der gesamten marxistischen Tradition, sich auf Kant beruft. Also nicht direkt auf Marx, sondern im Begriff der Produktionsbedingung wirklich die Kritik der reinen Vernunft sieht und nachdrücklich, also noch einmal diesen Bedingungsbegriff isoliert und aus dem Text von Marx heraus extrapoliert. Es ging also darum, sozusagen den Marxismus auf eine erkenntniskritisch fundierte Basis zu stellen. Also wenn Sie in der Richtung weiterforschen, kann ich Ihnen versprechen, das bringt Ihnen einiges. Es ging also darum, noch einmal, es ginge darum, dem Austromarxismus dahingehend Aktualität zu verleihen. Und dies steht nun aber auch in direktem Verhältnis zur auch von Marx betonten Notwendigkeit, radikaldemokratische Strategien im Zusammenhang mit den aktuellen Forschungsergebnissen unterschiedlicher Wissensgebiete zu entwerfen. Dass Ernesto Laclau und Chantal Mouffe 1985 auf diese Notwendigkeit verwiesen, zeigt dahingehend auch auf die Belanglosigkeit nationaler Bestimmungen und Grenzen. Ich komme an diesem Punkt zum zweiten Problemfeld, also dem Gegensatz von Konsens und Dissens. Nicht zuletzt ob einer kommunikativen Handlungstheorie, die sich dann eben auch mit soziologischen Modellen verbindet, die den Konsens als regulative Idee normativ voraussetzt, gilt es nachdrücklichst daran festzuhalten, dass es sich bei diesem Konsensus in den Unterhandlungen und Verträglichkeiten des Politischen um ein diskursiv herzustellendes handelt, das seinerseits im Rahmen der gegebenen Macht- und Wissensverhältnisse immer hegemonial produziert wird und daher auch hegemonial produziert werden muss, wodurch die mit dem Übersteigen des für Demokratie notwendigen Konflikts verbundenen Ausschlussmechanismen symbolisch gesetzt werden können. Nur im Anerkennen der prinzipiellen Unmöglichkeit transzendentaler Übereinkunft und in der Betonung des konflikthaften, unharmonischen und agonalen Charakters der Demokratie entgeht man den autoritären Überzogenheiten einer dogmatischen Norm- und Konsensbildung wobei die Übereinstimmung in der Stimmenvielfalt dadurch nicht verunmöglicht wird, aber nunmehr nach Chantal Mouffe als zeitweiliges Resultat einer provisorischen Hegemonie, als eine Stabilisierung von Macht erfassbar wird, die ihre eigenen realen Beschränktheiten erkennt und anerkennt. Demokratie ist mithin nicht die schleichende und freundliche Umarmung gefühlvoller Humanisten, denn, wie Hans Kelsen einmal formulierte, die Fiktion des Volkes und nicht der Führer herrscht, im Notfall auch herrisch. Demos Kratein. Ich komme zum dritten Punkt, Repräsentation. Als Grund- und Begründungsbegriff der modernen Demokratien ist es dem Terminus der Repräsentation in seiner juristischen Funktion, also als Vertretung, eigen, die durch ihn garantierte Souveränität des Volkes eben dadurch parlamentarisch zu legitimieren, dass sie nicht und nichts mit der Souveränität des Fürsten zu tun haben darf. Das Volk bleibt aber über die entscheidende Form der Souveränität in der Volkssouveränität sozusagen negativ an die Figur des Fürsten gebunden. Dahingehend wurde bereits mehrfach gezeigt, dass eben dieses Paradoxon schon das Ereignis von 1789 durchzieht, wenn das französische Volk als Voraussetzung der Verfassung erst durch die Signatur jenen rechtlichen Status erhält, den es als Signatar eigentlich schon hätte haben müssen. Daher also auch jene Struktur moderner Demokratien, in welcher das Politische zwischen Repräsentation und Partizipation mannigfaltig aufgeteilt und segregiert wird. Nicht von ungefähr steht diese juristische Funktion in zeitlicher und logischer Korrelation mit der zuerst erwähnten erkenntniskritischen Frage nach Kant, also mit der Frage nach dem Verhältnis von Anschauung und Begriff, wie es bei Kant heißt, und wie man aktualisierend nun sagen könnte, nach dem Verhältnis von Wissen und eben Repräsentation. Und hier sind wir sozusagen bei einer zweiten Funktion des Begriffs der Repräsentation. Jetzt geht es nicht nur um Vertretung, sondern es geht an der Stelle immer auch um Vorstellung. Also ich denke, das könnte zumindest jetzt mal im Raum stehen. Es gibt einfach diesen erkenntniskritischen Zusammenhang zwischen einer epistemologischen Fragestellung und einer möglichen Demokratietheorie, die dann auch in Praxis umgesetzt werden könnte. Zu wissen, wie und wo und weshalb man also nicht weiß, wird so zum Ausgangspunkt der Forschungsanalytik respektive einer gegebenen Politik und aller aus ihr folgenden Interventionen in die Mannigfaltigkeiten und Unwägbarkeiten des Politischen samt seiner konkreten Zerklüftungen. An dem Punkt komme ich nun zum Problemkreis der Gemeinschaft. Rund um die Begriffe Gesellschaft und Gemeinschaft wurden und werden homogenisierte Kollektive hergestellt, die linker und rechter Politik als vorgestellte oder reale Legitimationsreferenten zur Durchsetzung unterschiedlichster Strategien dienen. Ist es auch intellektuell und analytisch mehr als fragwürdig, so kann der reflektierte und ausgehandelte Rekurs auf ein möglichst genau bestimmtes Wir im Falle der Aktion und nur dann im Falle der Aktion im politischen und damit im Bereich optionaler Handlungen symbolisch eingesetzt werden, um strategisch-taktische Effekte zu zeitigen, die jedoch umso wahrscheinlicher eintreten können, als die Konstitutionsbedingungen des Gemeinsamen davor demokratisch ausdifferenziert wurden. So könnte etwa eine sich und die anderen differenzierende und delegitimierende symbolische Klasse als Wiedergänger und Gespenst erneut in Europa umgehen, sofern sie kontingent, rekurrent und ereignishaft durch das Symbolische hergestellt wird und in ihm verankert bleibt. Denn, mit Josef Vogel gesprochen, ich zitiere, dieser Kommunismus schließt sich von jeder gegebenen Gemeinschaft aus und artikuliert eine Kraft, mit der sich die Partikularität in die Gesellschaft exponiert. Er artikuliert eine Unterbrechung, die die konstitutive Schwäche und das Paradox einer demokratischen Politik hervortreibt, bejaht und konkretisiert, dass ihr gültiger Anspruch nur im Widerstreit mit sich selbst und an den Abbruchrändern des Universellen und in der Kontingenz des Ereignisses überlebt. Zitat Ende. Die Ankoppelung an verschiedenste Wissensformen der Gegenwart im Rekurs auf erkenntniskritische Fragestellungen, die dekonstruktive Differenzierung des Gemeinsamen, das Nichtwissen als analytischer Ausgangspunkt und der Aufbau einer diskursiven Ökonomie im Blick auf eine kommende Medienwissenschaft bilden mithin die aktuelle Ausgangslage strategischer Interventionen in das Politische und ermöglichen seine Transformationen, wenn den Schichten und Strategemen der symbolischen Ordnungen nachgegangen wird. Nach dem Abbau der Neubauten bleiben Dachgeschosse weiter auszubauen. Vielen Dank.
Wie
ja, für eventuelle Fragen würde ich bitten, dieses... Ja, es wäre gut, wenn du dein Mikrofon mitnehmen würdest, weil das dann alles auch aufgenommen wird. Und für Fragen würde ich halt bitten, genau, dieses Mikrofon zu benutzen. Sehe ich irgendwelche Hände in der Luft? Fragen? Okay, dann würde ich vielleicht anfangen. Vielleicht eine etwas erdende Frage, sozusagen, was ist deine Ansicht, wie uns das jetzt helfen kann bei unserem Streik hier in Weimar? Dann auch eine andere, vielleicht noch ergänzend, eine zweite Sache, dass es gibt sozusagen diesen etwas bösartigen Spruch, dass sozusagen Demokratie das Entertainment der Gesellschaft ist. Und vielleicht könntest du dazu das auch noch kommentieren.
In den Diskussionen, die wir hatten, hat sich, glaube ich, erwiesen, dass man ausgehend von einer sehr strengen Forschungslogik konkret auch Aktionen planen kann. Das wäre die Antwort drauf. Der Vortrag hat jetzt nicht konkret gewissermaßen von der Universitätspolitik gehandelt, sondern hat auch versucht zu markieren, dass es immer eine Differenz braucht zwischen der Praxis und der Reflexion sozusagen. Und zwar eine harte Differenz. Man kann nicht alles gewissermaßen auf die Praxis runterdividieren. Und insofern meine ich, dass die politische Philosophie dahingehend eine Möglichkeit schafft, aus systematischer Perspektive die Bedingungen des Politischen so zu analysieren, dass sie dann in der Praxis auch konkret werden kann.
Okay, also nur weil normalerweise gibt mir Theorie sozusagen, gibt mir Begriffe, mit denen ich arbeite, und die werde ich in der Praxis sozusagen überprüfen und sagen, okay, das funktioniert nicht, vielleicht müsste man, also funktioniert etwas mit dem Begriff nicht oder mit der, das würde es dann weiterentwickelt werden. Und was wären da vielleicht ein, zwei Begriffe, um das einfach mal...
Also ich glaube, das sind eine Arbeitsgruppe, die gewissermaßen vom Symbolischen ausgeht, die gewissermaßen sagt, okay, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese alten ideologiekritischen Diskursschleifen reproduzieren, sich ganz konkret irgendwie daraus auch Aktionen ergeben. Und das ist auch passiert, aus meiner Sicht. Also wenn wir am Freitag eine Diskussionsveranstaltung hatten, in der ganz konkret Leute dann nachgefragt haben, was heißt das jetzt hier, wie können wir da gewissermaßen was umsetzen, dann bringt dieses Denken von vornherein meines Erachtens nach was. Aber ich wollte zur anderen Frage gewissermaßen auch noch was sagen, nämlich zur Frage der Republik. Das war natürlich ein republikanischer Vortrag, das ist klar. Ich bin kein Linker, also in dem Sinn kein Altlinker mehr, das ist vollkommen klar.
Du bist kein was?
Ich bin kein Altlinker in diesem Sinne mehr. Ich bin Republikaner und Demokrat. Und das täte der Linken nur sehr, sehr gut. Also auch ganz konkret. Man würde ganz anders in den politischen Raum einsteigen. Man würde ganz anders jetzt imaginiert mit dem Bundeskanzler diskutieren, wenn man sozusagen jesch auf der Seite des Rechts steht. Und das ist gewissermaßen auch so eine Schleife, die ich jetzt nach 10 Jahren in der Universitätspolitik immer wieder beobachtet habe, ne, und die man auch jetzt wieder bei dem Streik beobachten kann. Dass es genau diese Diskursformen sind, die irgendwann einmal die ganze Sache zum Einstürzen bringen auch. Und da ist der ganz konkrete Einsatz, den ich versuche hier anzubieten, oder wo ich meine, dass die politische Philosophie eine Möglichkeit bietet, vielleicht irgendwann einmal diese Diskursschleifen zu durchbrechen. Also ich meine damit zum Beispiel ganz konkret, wie werden, um den Begriff der Repräsentation auch jetzt ganz konkret werden zu lassen, ne, wie wird die Studentenschaft in Weimar zum Beispiel repräsentiert? Das ist selbst nicht medial programmiert worden, ne? Das hat sie ergeben, nach wie vor aus etwas, ich sage mal, veralteten gesellschaftstheoretischen Voraussetzungen. Das hätte man anders machen können. Das war ein ganz konkreter Beitrag, ne, dass man überlegt, warum tritt gewissermaßen die Figur des Studenten immer in einer bestimmten Art und Weise auf. Ne? Also warum wird der gewissermaßen immer so und so wahrnehmbar? Warum hat er keinen Anzug an? Ganz konkret. Ne? Das hätte zum Beispiel, das wäre ein ganz einfacher symbolischer Einsatz gewesen, der vieles geändert hätte, behaupte ich. Ne? Aber ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das wäre ganz was Konkretes. Ne? Dass nicht immer, auch in den Medien oder so, ne, der Student derjenige ist, der gewissermaßen permanent demonstriert, der Chaos produziert oder so, ne, sondern nüchtern, knallhart eine neue Generation sozusagen symbolisieren. Und das habe ich auch gemeint mit der Debatte, mit diesem Wir, das zuerst hergestellt werden muss, weil sich sonst sozusagen immer schon im Vorlauf festgeschrieben hat. Ne? Also weil davor immer schon der Student da war und der Student sich gewissermaßen automatisch in diese Figur des Studenten verliebt, sagen wir so. Und sie dann auch repräsentiert. Und damit aber in der Bürokratie, in der Verwaltung, in der Postdemokratie, in der wir empirisch leben. Also da wäre sozusagen mein kritisches Potenzial. Ne? Der Demokrat kann natürlich jederzeit im Abstand zum empirischen Denken. Und das wäre auch im Übrigen so eine Konstellation zwischen Kant und Marx. Ne? Also Marx sagt, es gibt gewissermaßen immer nur das Empirische, das ist der historische Materialismus. Mit Kant kann ich aber sagen, na, aber wirklich nicht. Ne? Also das Empirische hat gewissermaßen immer noch einmal a priorische Voraussetzungen, begriffliche Voraussetzungen. Und diese Klammer kann man nicht schließen vorerst. Ne? Also das ist eine rein philosophische Aufgabe, die aber ganz konkret rund um diese Fragen der Repräsentation Anwendung finden kann. Klar, es geht um Republik, es geht um Demokratie. Und es ging um eine radikaldemokratische Transformation, die, und darauf habe ich auch verwiesen, endlich mal damit aufhört, permanent von der Seite der Partizipation her zu argumentieren. Wissen Sie, was ich meine? Da haben Sie auch so eine klassische Diskursschleife gewissermaßen. Links und rechts kritisieren gewissermaßen den Staat und hebeln gewissermaßen damit Veränderungen aus. Ich habe letztens ein Beispiel gebracht, was man sehr, sehr gut beobachten kann bei Demonstrationen. Warum tendiert die Polizei immer zu den Rechten? Ne? Weil die Rechten sagen, ihr gehört uns, wir sind der Staat. Und weil die Linken sagen, ihr gehört denen, ihr unterdrückt uns. Ne? Und damit haben zum Beispiel ganz, ganz empirisch so Polizistensubjekte natürlich psychologische Schwierigkeiten. Also die müssen sehr, sehr gut in einer Demokratie ausgebildet sein, um in so einer Konstellation überhaupt agieren zu können. Also was ist zum Beispiel immer dieses Ressentiment gegen die Polizei? Ne? Es geht ja darum, wie die Polizei besetzt ist oder so, ne? Und dass man die Exekutivorgane unterstützt und schaut, dass das nicht nur Rechte sind. Oder sagen wir es klüger, nicht nur Rechte, es sollen ja nicht Linke werden, es sollen Leute sein, die die Demokratie verteidigen, die die Republik verteidigen. Also das ist Antwort irgendwie auf die Frage nach der Republik und auf die Frage nach der Demokratie.
Ja, weitere Frage? Muss ein bisschen aufpassen, weil da glaube ich die Box.
Okay, ich habe für mich jetzt gerade irgendwie so einen kleinen Punkt davon rausgezogen, auch es gibt also, was euch beide auch verbindet, in dieser Demokratie, die du propagierst, ist es einfach mit einer wahnsinnigen Arbeit verbunden, dieses System auch so weit durchzuziehen, weil es eine wahnsinnige Informationswilligkeit, eine wahnsinnige Informationsbereitschaft von mir verlangt, die ich einfach auch zeitlich bisweilen einfach nicht leisten kann. Und drum will ich nochmal weitergehen. Wenn Mitch sagt, okay, ihr dürft gerne meine Steuergelder drauf verwenden, drum verwende ich zum Beispiel dein Steuergelder drauf, um so Leute wie dich zu bezahlen, die über sowas sehr nett theoretisieren können.
Nicht nur, ne? Also.
Ja, aber glaubst du nicht, dass vielleicht gerade diese geistige Elite diese Erkenntnisse vielleicht auch einigermaßen griffiger formulieren könnte?
Also das ist jetzt eine Formulierungsfrage, oder wie hat dir der Text nicht gefallen? Ich meine, ja, schön. Aber so, nee, das ist eine Form gewissermaßen, die versucht sehr, sehr dicht vier grundlegende Problemkreise aufzumachen. Ne? Mach das mal in 20 Minuten. Also formulier das einfach. Jetzt kann ich ja versuchen, das irgendwie zu vereinfachen. Aber das sind halt meines Erachtens nach genau die Achsen, um die es dann auch wieder ganz konkret geht. Konsens, Dissens. Wie denke ich denn? Wie denke ich an der Stelle Demokratie? Und wenn eine Aktionsgruppe denkt, die Demokratie ist irgendwie, wie nahegelegt wurde, was war das, Entertainment, dann glaube ich, dass das irgendwie zu einer bestimmten Politik führt, die nicht sehr nützlich ist. Das ist ein ganz konkretes Argument. Ne? Wenn gleich mal sagen kann, ich würde sagen, die Postdemokratien als empirisch gegeben sind unter Umständen manchmal Entertainment. Das heißt aber nicht, dass man den Demokratiebegriff mir nichts, die nichts aufgeben kann. Da sehe ich eine ganz große Gefahr. Also, oder noch mal eine Antwort irgendwie auf die Frage der Formulierung. Ich glaube, dass Wissenschaft oder auch Kunst einfach in Abstraktion besteht und es mag manche Leute geben, die große Popularisatoren des Komplexen sind. Das ist ja auch in Ordnung. Aber genauso in Ordnung ist es, dass Wissenschaft auf einer bestimmten Ebene auch mal so formuliert, dass sie nicht direkt verständlich ist. Also da hätten wir ja wieder die Frage mit dem gesellschaftlichen Nutzen auch und der Anwendbarkeit. Ne? Die interessantesten Texte, die ich kenne, sind jene, die man halt 10-mal lesen muss oder so. Und weil sie so formalisiert und so abstrakt sind. Also sind diejenigen, wo ich nichts verstehe am Anfang. Ne? Und mir aber dann darum bemühen, in irgendeiner Art und Weise so einen Verständnisprozess zu entwickeln. Und glauben, es würde dir helfen.
Nein, es geht mir gar nicht um den Fachterminus. Also ich kann mich da, glaube ich, einigermaßen reindenken. Aber es geht mehr darum, dass vielleicht von diesem bezahlten Denkapparat möglicherweise mehr Initiative ausgehen könnte.
Ja,
den ich ja im Prinzip dafür bezahle, ja. Also jetzt kommt die Initiative von uns und ihr springt auf. Warum kommt die Initiative nicht von euch?
Ja, das ist eine ganz sehr schöne. Also ja, euch, jetzt ist jetzt die Frage, wir.
Ja, ihr, der Denkapparat, der drüben bei den Medien sitzt.
Ja,
ein riesiger Denkapparat mit wahnsinnigen Kapazitäten ist.
Ja. Was soll ich tun? Stimmt so, ja. Ich kann jetzt für die anderen sprechen, das ist der Punkt, ne?
Ich meine, ich kenne jetzt Hansen auch aus dem Projekt, wo ich bin. Und das ist ja auch, wir hatten das ja, die Diskussion mal kurz im Projekt selbst. Das war noch bevor Streik war, wo irgendwie an mich gefordert würde, ich solle doch bitte jetzt mal endlich sagen, was zu tun sei. Und ich diese Entscheidung nicht fällen wollte und offen angeboten habe, das wird jetzt zensiert scheinbar, nee. Und offen angeboten habe, okay, ich bin 2.500 Euro wert und die könnt ihr gerne für jemand anders ausgeben. Das war noch vor dem Streik, wo ich gesagt habe, dann macht das doch. Ne? Weil ich denke, das ist halt irgendwie legitime Forderung von euch zu sagen, also was du gerade machst, gefällt uns nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich die Entscheidung für euch nicht fällen kann. Das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe. Im Endeffekt, bitte gebt uns unsere Zukunft zurück, ist halt genau diese weinerliche Haltung, die nicht funktioniert. Ne? Darum geht's ja nicht. Es verlebt ja Lebenszeit und die muss man irgendwie selber verantworten. verantwortlich mit sich planen. Ja? Aber was du jetzt quasi forderst, so, warum kommt das nicht von euch? Ja? Ich meine, das ist ja genau dasselbe. Warum kommt das nicht von euch? Ja, weil wir werden dafür bezahlt, Noten zu geben. Und das ist echt easy life. Ja? Ich meine, ich sitze da rum, ihr macht irgendwas, ich gebe euch Noten und die Schecks kommen in die Bank. Ja? Und das ist ja genau der Punkt, wo gesagt wurde, warum ziehen Studierende keine Anzüge an oder Kostüme? Und andersrum würde man natürlich auch formulieren können, warum haben die denn Anzüge an, die die Schecks für mich schreiben? Ja? Ich meine, die könnten ja auch sich an. Die Idee vom Symbolischen funktioniert natürlich in beide Richtungen. Ja.
An der Stelle wäre ich sofort bereit, das an meinem Leib selbst irgendwie zu diskutieren. Also wie genau solche symbolischen Ordnungen an einem selbst natürlich permanent eine Rolle spielen. Aber das Hauptargument oder eines der Hauptargumente war eben, dass sozusagen Politik als etwas zu begreifen ist, das permanent in diesen symbolischen Anordnungen zirkuliert. Also ich erinnere zum Beispiel an Pierre Bourdieus schön am Begriff des symbolischen Kapitals, ne? Nachdem gewissermaßen immer nur das Kapital zirkuliert, das von irgendjemandem wahrgenommen wird, ne? Also ich kann Millionär sein, wenn Sie nicht wissen, oder wenn wir uns sehen in der Straßenbahn oder in einem Bus und Sie nicht wissen, dass ich der Dozent bin, dann habe ich eine ganz andere symbolische Funktion, ist klar. Also immer erst dann, wenn es gewissermaßen wahrgenommen wird, kann ich beginnen, überhaupt erst bestimmte politische Strategien ins Spiel zu bringen. Und da war das ein Beispiel. Ne? Es wäre einfach ein Bruch mit einer bestimmten symbolischen Tradition, darauf einzusteigen und sozusagen an der Stelle zu signalisieren, mit dem Anzug, das wäre nur ein Gedanke, man kann sich ja viele andere überlegen, mit dem Anzug signalisieren wir, dass wir diejenigen sind, die die Universität repräsentieren. Ne? Es wäre genau deshalb ein Spiel damit, ne? Unter Umständen. Indem irgendjemand hat, der sich so aufführt wie ein Professor. Das hätte dem Streik sicher viel gebracht, symbolisch. Oder tut es nach wie vor sicher sogar?
Ja, ich meine nur, dass vielleicht das Beispiel ein bisschen unglücklich ist. Ne? Die Anzüge, wir haben einen ganz bestimmten Grund, warum wir keine Anzüge tragen, wir können es uns nicht leisten. Es wäre schon ein bisschen lächerlich, wenn wir in Anzügen gegen Studiengebühren demonstrieren würden. Was mich jetzt noch interessieren würde, was würde denn diese Umkehrung und das Aufbrechen der Symbolik bedeuten? Das wäre ja eigentlich nur eine Verschiebung und das wären wieder neue Machtverhältnisse. Und das.
Also ganz, ganz konkret, ne, als ich in Wien Hochschulvertreter war, habe ich 2 Jahre lang an dem Studienplan gearbeitet. Das war zuerst eine Individualanordnung bei 7 Instituten, ging es darum, diesen Studienplan Geschichte in Wien von A nach B zu bringen. Und das ist jetzt einer der besten, also wir haben es durchgesetzt auf die Dauer. Das hat mir so 2 Jahre gekostet. Und das Interessante war, also wie wurde das möglich? Jetzt geht es weniger um den Anzug, sondern sozusagen um akademische Hierarchien. Ich war damals der Einzige, der fertig war und der die symbolischen Logiken der Universität Wien insofern gebrochen hat, als er, trotzdem er jetzt schon mittelbar war, also er hat zu unterrichten begonnen, mit den Studierenden Politik gemacht hat. Das hat einen Bruch erzeugt, der schlussendlich wirklich die Möglichkeit geschaffen hat, diesen Studienplan zu ändern. Also ich könnte es mal länger erzählen. Also es gab so einen Raum, Kommunikationsraum, Geschichte, da hat sich sozusagen die Studentenpolitik abgespielt. 30 Jahre lang war dieser Raum aber nur, wie Sie sagen, schlussendlich ein Sprungbrett für akademische Karrieren. Also die Leute sind in die Kommission gegangen, haben halt brav ihre Arbeit gemacht, da gibt es ja keine Debatte, aber eigentlich haben sie die ganzen Assistenten sozusagen aus dieser Studentenpolitik rekrutiert. Das kann man durchbuchstabieren, sozioempirisch. Und niemand hat sozusagen wirklich auf einer radikaldemokratischen Ebene versucht, dieses symbolische System der Initiation, der Selektion, der Konstitution des Lehrkörpers zu unterbrechen. Und als wir das dann angestrengt haben, hat das funktioniert. Das ist jetzt ein anderes Beispiel als das mit dem Anzug. Ne? Aber es zeigt an, dass man in irgendeiner Art und Weise versuchen muss, diese symbolischen Formen zu drehen. Dann kann man was ändern. Dann öffnet sich in diesen komischen Institutionen plötzlich ein Raum und dazu braucht es bestimmte Kompetenzen. Also zum Beispiel rechtlich. Wir haben permanent nur rechtlich argumentiert. Ne? Wir haben permanent im Namen des Paragraphen argumentiert. Eingaben gemacht. Ne? Also weil diese Institution hat teilweise wirklich zum Wahn neigt, ne? Eben weil dieser Lehrkörper dann schon so neurotisch ist, haben die zum Beispiel in dieser Debatte um den Studienplan, um den neuen Studienplan von 7 Instituten 6 identische Vorschläge abgeliefert. Ne? Also das hieß konkret Demokratie. Und die waren auch noch gewissermaßen ident mit dem alten Studienplan. Obwohl die wichtige Änderung darin lag, dass man nicht mehr kombinieren musste. Also ich habe noch Geschichte und Fächerkombination gehabt, also es war noch kombinationspflichtig, Geschichte, Germanistik oder irgendwas. Das fällt jetzt, sie haben in Wien jetzt nur mehr ein Geschichtestudium. Und niemand von den Superintellektuellen kam auf den Gedanken, jetzt diesen Studienplan so umzuschreiben, dass man natürlich 50-50 weiter aufrechterhalten muss, weil man sonst die Interdisziplinarität aus diesen Köpfen rauswirft, nicht?
Und das war ein Punkt, der ist so vernünftig, da können sie allein gegen die anderen angehen, nicht? Also, aber es muss jemand tun, weil sonst geht die Mühle weiter und dann hätten sie den alten Studienplan einfach nochmal eingesetzt. Also ich hoffe, das war ein bisschen eine Antwort. Also die Anzüge, es war ein Gedanke, also wie schafft man es, das wäre die allgemeinere Problemlage, wie kann man es schaffen, diese eingefahrenen Strukturen eben auch an sich selbst in irgendeiner Art und Weise abzumontieren? Also, oder wie kann man es schaffen, mit diesen symbolischen Anordnungen zu spielen? Und dass die mit Medien zu tun haben, das ist, glaube ich, ganz klar und nachvollziehbar. Ne? Es geht weniger darum, ob jetzt in Weimar da jemand wirklich demonstriert, sondern es geht mehr darum, ob er in der Zeitung steht oder nicht. Das wäre auch eine Drehung, will mir vorkommen, die damit zu tun hat, sozusagen die Gesellschaft nicht als Voraussetzung der Medien zu denken, sondern umgekehrt, die Gesellschaft als Effekt der Medien, der Diskurse, der Speichertechnologien. Das wäre der ganz konkrete Einsatz, glaube ich, auch wirklich der Forschungen, die wir machen. Und gerade wenn Sie die Fakultät Medien ansprechen, hat man doch gerade am heutigen Tag gesehen, dass gerade unser Lehrstuhl von uns waren alle da. Ne? Also soweit, also Josef Vogel, Ute Holl macht jetzt nachher noch eine Lehrveranstaltung, ich bin seit letztem Freitag irgendwie involviert. Warum die Initiative nicht ausgeht, wäre schon nochmal die Frage. Das kann ich nur schwer, individuell schwer beantworten. Warum bin ich jetzt zum Beispiel ein Jahr, weil ich geforscht habe, das kann ich sagen. Weil ich wirklich in der Forschung war und überhaupt nicht politisch aktiv war, was ich wichtig finde manchmal. Also das wäre auch so ein Punkt. Ich glaube, dass es wichtig ist manchmal, also nicht zu lange in der Politik zu sein. Sonst wären sie blind, ne? Also buchstäblich betriebsblind. Und sie sehen einfach nicht mehr, wie stark sie sich selbst ideologisieren. Und das sehe ich als Aufgabe sozusagen des Wissenschaftlers und des Intellektuellen auch, ne? Diesen Riss immer wieder zu vollziehen. Also einerseits natürlich politische Aktivitäten zu unterstützen und andererseits aber dann wieder sozusagen zu den eigenen, also zu diesen Imponderabilien, von denen ich gesprochen habe, zu den Unwägbarkeiten des Politischen, wieder auf Distanz gehen können. Das heißt doch ganz konkret, ich denke zum Beispiel an diese politischen Debatten, die sich rund um Judith Butler ergeben haben, ne, und die im Feminismus einfach so klar gemacht haben, dass die Frau nicht existiert. Also mit Lacan, la femme n'existe pas. Butler ist Lacanianerin, strenge Lacanianerin. Das ändert ganz konkret die Politik. Wenn ich sage, okay, also wir Frauen sind deshalb Frauen, weil wir einen anderen Körper haben, dann gibt's, das war alter 70er Jahre Feminismus, ne, wir haben alle gewissermaßen einen Muttermund, dann kommt ein Friedrich Kittler, weist nach, den habt ihr erst seit 1800. Nee, ist Tatsache, nicht? Und ist so ein klassisches, schönes Beispiel, ne? Das gewissermaßen der Muttermund erst durch bestimmte pädagogische Diskurse, bestimmte Archive, Wissensformen in diesen Körper hineingesenkt wird, weil die Frau zu diesem Zeitpunkt als Reproduktionsfaktor, im Gegensatz zum männlichen Produktionsfaktor, ihre Kinder erziehen soll und ihnen oral oder per Buchstabensuppe Bildung einbläuen soll. Ne? Also und seit damals das ist ein schönes historisches Argument, nicht? Das auf den ersten Blick denkt man sich, na wieso, ne? Unser Körper ist auf unser Körper. Und das ändert aber wirklich die Herangehensweise. Es ist natürlich klar, dass eine Frauenpolitik den Begriff der Frau braucht, sonst ist sie gar nicht möglich. Aber auf dem Level von Judith Butler zu denken, ist eine ganz andere Herangehensweise, als sozusagen noch einmal an das Wir zu glauben, mit dem man operieren muss. Ne? Und das wäre auch ein konkretes Beispiel für politische Diskussionen, die ja sehr, sehr breit geführt wurden. Anfang, das war so 94, wenn ich mich recht entsinne, also Gender Trouble, wo man auch zeigen könnte. Da ging es ums Symbolische, es ging um dieses Dritte, um dieses Medium, dass an dritter Stelle nochmal zwischen Mann und Frau steht. Und das sind ganz, also glaube ich wirklich, ein Satz noch, das sind ganz, ganz manifest auch im Alltag anwendbare Dinge. Ist was anderes, ob wir unsere Beziehungen so führen, dass wir sagen, da drüben die Männer und hier die Frauen, oder wenn wir alle Travestie betreiben, ne, wie Butler es vorgeschlagen hat. Also über die Ironie. Also ich glaube wirklich, dass da viel, viel im Alltag ganz konkret passieren könnte, ne? Dass viele feministische Diskurse sich zum Beispiel so verfestigt haben, dass sie den Frauen nicht mehr gut tun und den Männern auch nicht. Das könnte ganz konkret werden lassen.
Das führt jetzt zu weit, glaube ich.
Das war in keiner Art und Weise jetzt anzüglich gemeint. Im Alltag, im Umgang. Ne? Also warum ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da zu diskutieren, wäre die Figur der Vergewaltigung oder so. Ne? Die als Diskurselement in feministischen Diskussionen.
Nochmal, ich habe das nur angemerkt, um vielleicht deutlich zu machen, dass es nicht nur um symbolischen Tausch geht. Jetzt habe ich schon wieder was anderes eingebracht. Ja. Also, dass es nicht nur um einen Tausch der Symbolik geht oder um ein willfähriges Spiel, sondern eben darum, das zu hinterfragen und nicht einfach nur ein neues Gerüst reinzudrücken, sondern in dem Moment, wo ich das Symbol hinterfrage, dann irgendwann Einfluss auf die Struktur habe. Das wollte ich nur nochmal rausstellen. Vermutlich ist das...
Ja, jetzt habe ich das ganz verstanden. Geht's mir? Hast du gesagt, dass
also wenn man die Symbole einfach
mein Argument
tauscht.
Ist, es geht immer nur um symbolischen Tausch, immer, klar. Seit Marx, ne? Es geht immer um Ökonomie in diesem Sinne, es geht immer um Tauschverhältnisse, es geht immer darum. Ja, aber das... Ja. Ich hab's nicht mehr, weil das Switchen ist auch Tausch. Schön. Nein, schön.
Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, genau zu folgen, weil ich mit vielen Namen, also nicht weiß, was da genau hintersteht, studiere Architektur. Aber ich frage mich, ob wie weit diese Symbolik wirklich so eine Bedeutung hat. Ich habe mich jetzt nicht jetzt tief damit beschäftigt vorher, aber hatten wir das nicht alles schon? War nicht auch in den Ende der 60er Jahre diese Symbolik so bedeutend, und zwar gerade sich abzuwenden von der, also ich jetzt, Beispiel Anzug meine ich jetzt, ja, gerade eben andere Symbole zu finden. Und für wen ist diese Symbolik überhaupt? Ist es für die Zuschauer als medienwirksames Spektakel oder ist das für den Adressaten direkt? Also in dem Fall Politiker.
Magst du nicht wieder mal was sagen?
Ja, also ich bin da kein Experte drin, aber ich denke, die, sagen wir mal, so eine alte linke Idee wäre halt, der Umgang mit so einer symbolischen Ebene wäre halt dann immer noch zu fragen, was ist richtig, was ist falsch. Das wäre so eine uralte Idee von wegen, das ist falsch, weil symbolisch, aber das ist jetzt echt. Und ich denke, worum es geht bei dieser völligen Abstraktion, zu sagen, es geht nur darum, auf symbolischer Ebene zu verhandeln, also in gewisser Weise auch zu tauschen, ökonomisch auf symbolischer Ebene zu tauschen. Da stellt sich dann eben die Frage, was heißt zum Beispiel, wenn gesagt wird, der Streik geht weiter, dann wird das Folgen haben. Ja? Also was ist diese Idee von Macht, die jetzt von einer Institution gegenüber den Studierenden einfach mal geäußert wird? Ja? Was daran wäre, in so einer alten, eher linkeren Idee, was wäre daran echt und was wäre daran falsch? Man kann das aber auch einfach irgendwie fallen lassen, kann dann sagen, okay, wenn ihr sowas sagt, schön und gut, aber das ist ja, ist wurscht, ja, ist halt egal. Also die Idee zu sagen, es wird Folgen haben, ist halt im Prinzip nichts weiter als den Anzug noch einen Knopf zuzumachen. Ja? Aber es ist in Wirklichkeit nichts, in Wirklichkeit, das falsche Wort, aber es geht, also das ist für mich so ein bisschen der Ansatzpunkt zu sagen, dass man natürlich da nicht raus kann letztendlich und sagen kann, wir machen das, wie wir das gerne wollen. Aber dass es auf alle Fälle darum geht, erstmal bestimmte symbolische Schwellen von wegen, das ist unseres, das ist eures, oder Budgets, wo man sagt, nee, die verwalten wir, die dürft ihr nicht angreifen, dass man im Prinzip diese Idee von Schwelle erstmal einfach hinterfragt oder sagt, die gibt's ja gar nicht. Ne? Also dass man zum Beispiel, ich kann jetzt wieder auf meine konkrete Situation hier in Weimar schließen, dass diese Idee, dass es gerade eine Professur ist, nicht besetzt. Da wurde jetzt das Geld für die Professur nicht ausgegeben, sondern es wurde in Lehrauftrag umgemodelt. Da ist dann also sowieso Geld übrig. Plus letztes Semester wurde diese Professur nicht mal ersatzweise hier an der Uni implementiert. Sprich, letztes Semester wurde das Geld, was für die Professur eigentlich zurückgelegt war, genutzt, um andere Haushaltslöcher zu stopfen. Ich weiß nicht, was mit dieser Idee von Ersatzprofessur nächstes Semester passiert. Das heißt, es gibt auf alle Fälle Budgets oder Sachen, die verfügbar sind, von denen einfach gesagt wird, die dürft ihr nicht anfassen. Ja? Aber letztendlich sind es halt Gelder, die sind für euch. Und das ist für mich nicht so eine sehr abstrakte Diskussion, sondern für mich so eine ganz konkrete Forderung, halt zu sagen, okay, was sind eure Budgetpläne, für was gebt ihr das aus? Okay, da muss noch irgendwas besetzt werden, dann erfahre ich das nicht im Hochschul. Im Prinzip eben genau diese symbolische, verkrustete Macht, die da scheinbar einerseits über Anzüge, andererseits über Architektur, über Anreden, über Titel, über Podium, über Mikrofon, wer spricht wo, sich einfach so zementiert hat, die aber eigentlich völlig hinfällig ist, denke ich. Aber
ich glaube nicht, dass das Ende der 60er Jahre, dass wir das schon hatten, wie Sie sagten. Also ich denke, dass dieses Denken im Symbolischen relativ jung ist. Also die zwei Debatten, die ich angeschnitten habe, ne, zum Beispiel rund um Judith Butler, das war 94. Und das hat sozusagen wirklich, deswegen habe ich es ja erwähnt, im Feminismus eine harte Polarisierung einerseits produziert, die Ende der 60er so nicht möglich war. Also würde ich schon, da könnte man zum Beispiel zeigen, dass genau eine bestimmte Form feministischer Politik aus den späten 60er Jahren, vor allem dann der 70er Jahre, zu Erstarrungen geführt hat, die genau durch das Argument des Symbolischen aufgebrochen wurden in den 90ern. Also das nur als Argument sozusagen in Bezug auf diese historische Rückkopplung. Ob das noch was Neues wäre, das würde ich schon sagen. Weil die Politik, so wie sie jetzt funktioniert, nach wie vor entlang solcher Polaritäten, links, rechts, Mann, Frau, Arbeiter, Unternehmer, entlang solcher Figuren abgehandelt wird und funktioniert. Und insofern wäre es eben auch spannend, die Frage zu stellen, wie werden solche Sozialarten hergestellt? Wie werden kollektive, was sind die Möglichkeitsbedingungen von Kollektiv- und Individualsubjekten? Wie werden sie hergestellt? Das werden sie über Medien, über Wissensformen, Archive, auch über Instrumente oder Experimente, könnte man auch sagen, ne?
Also ich frage mich wirklich, wie viel Bedeutung diese Symbolik hat. Zum Beispiel in Italien gibt es den Anzug, aber es gibt noch weniger Mitspracherecht. Kleines Beispiel.
Nee, ich habe jetzt, der Anzug ist jetzt vielleicht, das war ein einziges Beispiel, ne? Also symbolisch, kann man wirklich sagen, symbolisch ist jeder Tausch, das ist klar. Also wenn ein Zeichen von A nach B geht, dann ist Informationsübertragung und damit immer auch schon Ökonomie da. Und das ist auch, wenn wir jetzt reden, das ist klar, wir tauschen in dem Moment sowieso. Also wir sind immer in Tauschverhältnisse eingespannt, sogar wenn wir lieben, sogar wenn wir fühlen, klar. Gibt es einen Nobelpreisträger, der das wunderbar berechnet hat. Aber Sie wissen das, ne? Also dass selbst in den Intimbereichen läuft Wirtschaft ab, wenn Sie sagen, ich will dich haben. Dann geht es um Besitzverhältnisse, das ist klar. Also nur um nochmal zu belegen oder den Versuch zu starten, ein Argument dafür zu bringen, dass man sich dem Symbolischen auch nicht entziehen kann. Dass das Unbewusste immer symbolisch kodiert ist. Also symbolisch heißt auch sprachlich an der Stelle, nicht?
Also diese Tauschlogik würde ich irgendwie so weit mitgehen, dass wir jetzt ja im Moment Forderungen stellen.
Ja.
Unter anderem wurde ja auch das paritätische Mitentscheidungsrecht, das ist der letzte Punkt in dem Forderungskatalog, der gestern auf der Vollversammlung verabschiedet wurde übrigens.
Das finde ich ja ganz toll.
Ja, vielleicht einer der kernigsten Punkte irgendwie, das kann man schon so sagen. Dass wir Forderungen stellen, aber das, was wir zurückkriegen, ist ja eigentlich quasi nur das, was irgendwie ohnehin zu erreichen ist. Also da würde ich irgendwie mit dieser Tauschlogik nicht so wirklich mitgehen. Da komme ich nicht so richtig hinterher.
Wie heißt das jetzt, dass jetzt irgendwie jemand nicht tauscht gerade, oder?
Naja, ich würde es nicht als Tausch sehen, dass wir, also die eine Seite eine Forderung stellt und etwas einfordert, was ja eigentlich nur eine Reaktion auf eine, ja, wie auch immer, repressive Maßnahme ist. Mhm. Läuft das irgendwie jetzt auf einer anderen Ebene oder kann man das immer noch als Tausch sehen? Also ansonsten würde ich da diese Logik unterbrochen sehen.
Also ich würde sagen, es geht ja gewissermaßen darum, dass man noch immer im selben symbolischen Raum agiert. Das ist ja der Punkt. Das heißt, man setzt bestimmte symbolische Zeichen ein und das habt ihr ja gemacht, ne? Oder das passiert ja gerade mit diesen politischen Aktionen. Und damit wird ein bestimmter Wert zum Zirkulieren gebracht. Auf dieser Ebene, ne? Medienlogisch. In dem Moment, wo man die Studenten auf der Zeitung vorne drauf sieht, ist dieses Symbol da. Also es wird gewissermaßen auf der Ebene wird getauscht, symbolisch, klar. Symbolisch, ne? Also dass jetzt dann getauscht wird im Sinne von Überweisungen auf der Bank, das ist klar. Aber man kann schon zeigen, ne, dass genau die Forderung oder das, wie könnte man das angehen? Die Studierenden haben sich in irgendeiner Art und Weise in den letzten Tagen klarerweise symbolisiert und repräsentiert und präsentiert. Und auf der Ebene geht es natürlich sozusagen, wenn Sie so wie auch in klassischen Terminologien, geht es darum, diesen Raum der Öffentlichkeit halt irgendwie zu bespielen. Und das ist schon über symbolische Tauschprozesse gelaufen. Anders geht's gar nicht, würde ich behaupten wollen.
Da würde ich ja fast nochmal eine gewagte These aufstellen, dass was vielleicht eher mit Position zu tun hat, weil es ja auch immer die Unterscheidung mit der Signatur und dem Signatar,
ja.
Dass genau die Leute, die vielleicht genau diese Position auch vermeintlicher Massenbewegung, wie zum Beispiel 68 damals, keine Ahnung, Stiefel und Parkas getragen haben, heute die Anzüge tragen, unterstreicht das nicht irgendwie eine Eigendynamik dieses Tauschs?
Die Frage nochmal. Also
ja, das ist doch irgendwie dann schon eine gewisse Eigendynamik. Es ist dann nur die Frage, was unterm Strich rauskommt.
Ja. Wie sagen?
Na, ich meine, man kann sich ja mal ganz konkret vorstellen, was passiert, wenn wir Studenten die Anzüge anziehen und vor die Professoren treten in unseren grauen Kleidern. Also für mich symbolisiert der Anzug absolut anonymisierte Macht. Also im Anzug sind alle Männer gleich, die Nachrichten zeigen die immer, die sagen alle das Gleiche. Also ich weiß nicht, ob das demokratische Masse ist, so anonym.
Nee, das hätte ich ja nie behauptet. Das habe ich auch nicht gesagt.
Nee, das ist meine
Es war nur ein Vorschlag, Ziele. Sozusagen reflexiv zu diskutieren, in welcher Art und Weise man sich selbst symbolisiert.
Manchmal. Ja, wenn die Studenten den
Anzug... Dass Studierende nicht so sind, ist eh okay. Das ist nicht mein Problem auch. Ne? Ich habe eben nur gesagt, dass es bestimmte Figuren gibt.
Das ist auch gar nicht so persönlich an Sie gerichtet. Das ist eher hier an uns Studenten. Wenn wir die Anzüge anziehen und vor den Professoren stehen und quasi halt das gleiche Recht einfordern, was die Professoren auf uns ausüben dürfen, dann, also die Frage ist, ob wir die Verantwortung überhaupt wollen. Ich hätte lieber Sie oder Herrn Vogel in Bermuda-Shorts in der Vorlesung als selber einen grauen Anzug zu tragen.
Jetzt, das also, wird's nicht spielen.
Ja, das ist keine Forderung, die ich stellen werde.
Also Bermudas also, nicht, ne?
Nein, das ist keine Forderung, die ich im Demokratischen stellen möchte. Also das ist jedermanns eigene Entscheidung, aber es ist unsere Überlegung, wo wir uns als Studenten hinstellen. Wollen wir überhaupt dieses Mitspracherecht? Wollen wir weiterhin Professoren in grauen Anzügen, die halt sagen, was läuft und wir holen uns ab, was wir wollen? Oder also ja, gehen wir halt hin und machen unseren eigenen Bildungskatalog?
Also anders formuliert, was ich gemeint habe, ist, dass es wichtig wäre zu reflektieren, wie die symbolischen Hierarchien an der Uni funktionieren. Und dass man dann partikular zum Beispiel mit dieser Strategie anfangen könnte. Dass irgendeiner, das muss ja nicht alles sein, das war ein Gedanke, ne? Dass man denen signalisiert, auch symbolisch, auch auf der Ebene, ihr seid nicht mehr als wir, ganz einfach. Um eben genau diese symbolischen Logiken, die an der Uni immer funktionieren, zu stören. Um das zu irritieren. Deswegen habe ich überspitzt gesagt, es wäre eine wichtige Sache, dass die auf einer bestimmten Ebene auch fühlen, dass da wirklich Druck nachkommt. Sei der intellektuell, sei der symbolisch, dass sie da in den Seminaren auch was ändert. Das bezieht sich ja nicht nur auf die Kleidung. Ne? Es geht auch darum, dass sie aufhören, in den Seminaren gewissermaßen immer nur die Hörer zu sein. Es geht darum, dass sie aktiv teilnehmen dran. Also das sagen aber auch alle Lehrenden momentan, dass das die nettesten Lehrveranstaltungen sind, die sie gemacht haben jetzt. Also nee, auf der Ebene, dass man so Universität noch nicht erlebt hat. Also das stellt, da gibt es auch sicher so einen Konsens an der Stelle. Ne? Also wenn man wirklich durchgeht, das finden ja alle. Und das müssten wir einfach weiter an der Universität aufrechterhalten. Und wenn diese Hoffnung berechtigt ist, das muss man ja einmal sagen, die Lehrer sind ja da irgendwie verzweifelt. Ne? Wenn man da ständig drin sitzt und irgendwie alle schreiben mit und niemand tut was, dann ist das natürlich auch riesig lähmend. Und man fragt sie, warum, ne? warum macht man das eigentlich? Ja? Das sind erwachsene Leute, die wollen was von mir, die holen sie von mir Wissensformen ab. Also das ist irgendwie der Tausch oder so und dann läuft's nicht. Ja. Nein, aber wenn die Studierenden wirklich konkret anfahren und was tun, dann kann man da draufspringen, das ist eh klar, ne? Dann hat man eine ganz andere Dynamik im Seminar. Also es ist ja für mich auch nicht angenehm, permanent in diese Position gedrängt zu werden, ne? Nee, darum das mache ich nicht. Ja, aber also gerade bei uns, da bin ich mir hundertprozentig sicher, gerade bei unserem Lehrstuhl oder unserer Fakultät, rennen sie ja nur offene Türen ein damit. Das ist ja, was machen wir alle? Alle, wirklich durch die Bank, ich kann alle Namen aufzählen. Alle, die hier unterrichten, sind total, also ich bin ständig in der Position, gewissermaßen den Leuten klarzumachen, gehen sie gegen meine Autorität vor. Also es wäre ja auch sozusagen didaktisch falsch. Es wäre didaktisch falsch, wenn ich ins Seminar gehe und den Leuten nicht signalisiere, dass diese ganze Angelegenheit mit Anzügen zu tun hat. Wissen Sie, was ich meine? Ne? Jetzt können Sie sagen, Sie sind schon systemimmanent. Aber es wäre einfach falsch und nicht gerechtfertigt, wenn ich den Leuten, wenn ich so, also nur amikal bin, was ich ja des Öfteren auch bin, also ganz konkret irgendwo. Also wir hatten zum Beispiel ein sehr schönes symbolisches Spiel im letzten Seminar, im letzten Semester. Ja. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die mit mir per Sie sind, wenn wir an der Uni sind und mit denen ich per Du manchmal auf ein Bier gehe. Und das ist eine neuartige Form, die ich sehr, sehr interessant finde. Also weil ich gewissermaßen wirklich hochsteigen kann und wirklich korrigieren kann und wirklich am Text arbeiten kann. Also damit spielen wir. Das ist so eine, zum Beispiel so ein Punkt, wo ich meine, dass das eingelöst ist. Ne? Weil es wäre blöd, gewissermaßen so zu tun, als ob es das nicht gäbe, als ob es diese symbolischen Anordnungen nicht gäbe. Und die, ich meine, da würde man wirklich sozusagen nochmal radikal fragen können, das ist klar. Aber ist die Uni, ist das eine gerechtfertigte Angelegenheit? Dann bin ich eigentlich nicht nur, und das denke ich mir natürlich reflexiv oft, bin ich nicht irgendwie durch aberwitzigste Zufälle durch diese ganzen Bildungsselektionsmaschinen durchgekommen? Also wissen Sie, was ich meine? Natürlich, wenn man da oben ist, ne, oder wenn man in dieser Position eingerückt ist, dann sieht man retrospektiv, okay, klar, also du hast dein Studium halt mit lauter sehr gut abgeschlossen etc., das hast du einfach gemacht, was dich interessiert hat, bam, 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 bam. Ne? Wissen Sie, was ich meine? Also die Frage ist, wie konstituiert sich die Universität als Kooperation? Und das steht auf dem Spiel.
Sie als Lehrender Ihren Teil dieses Machttausches konstituieren. Ich sehe Sie im Anzug, ich sehe Sie im Seminarraum, ich sehe Sie im Fahrrad.
Bald nicht mehr.
Aber ich, vielleicht hat das auch was Gutes. Vielleicht hat das auch was Gutes, dass der...
Ja, immer das Seminar.
Also ich glaube, es hat auch was Gutes, dass der Professor eine bestimmte Autorität ausstrahlt und der Anzug ist ein Zeichen dafür. Kann man auch so sehen, finde ich.
Unter anderem, ja.
Und ich finde, da muss es auch einen Unterschied geben zwischen dem, der da sitzt und der nichts weiß und zwischen dem, der steht und redet und der weiß.
Aber es geht ja auch um Forderungen. Also wenn du willst was durchsetzen, als Beispiel, ne? Aber was du machst, ist, dass das Systemimmanente. Das heißt, du bewegst dich in einer Struktur, die es schon längst gibt. Ja. Das ist, du stellst die Struktur selber nicht in Frage. Das ist der Punkt. Du möchtest es ja auch gar nicht. Aber wenn du eine Ausnahme haben willst, ja, als Beispiel, du willst eine Ausnahme an der Radikalisierung erreichen, dann erreichst du sie nicht in der Struktur. Das bedeutet, Kurt Tucholsky hat gesagt, wenn die Deutschen eine Revolution auf einem Bahnsteig machen wollen, dann kaufen sich vorher alle eine Bahnsteigkarte. Weißt du, das ist einfach, es ist totaler Schwachsinn. Ja, sozusagen, wenn du wirklich was bewegen willst, das in dieser Struktur zu tun, könnte man meinen. Dann gibt es aber natürlich ein Problem mit der Demokratisierung der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn du sozusagen im System dich befindest, dann müsstest du die Demokratisierung kippen, müsstest sagen, wir steigen alle aus und strukturieren die ganze Geschichte neu. Im Grunde war das der Standpunkt der Weimarer Republik. Das heißt, wir konstituieren die Demokratie, so wie sie ist, sozusagen als feste Konstante unseres Gesellschaftssystems und thematisieren alle Punkte sozusagen innerhalb dieses Systems generell. Aber dann müsstest du sie nicht fordern, sondern könntest du sie einfach nehmen als Möglichkeit. Das wäre da sozusagen das Ziel. Das kannst du natürlich nicht in der Demokratie, aber es ist jetzt sozusagen dein Anliegen. Die Frage ist sozusagen, gegen wen trittst du mit diesem Anliegen vor? Oder wie willst du das durchsetzen?
Darf ich noch ganz kurz dazu sagen? Also was ich unter Umständen gefährlich finde, ist sozusagen auch diesen alten ideologiekritischen Gegensatz zu reproduzieren, das System und wir. Also es ist ein Gegenargument, ne? Also Vorsicht gewissermaßen damit, ja, also genau das könnte unter Umständen die Vorteile der ganzen Debatten im Rahmen des Streiks wieder ausstreichen, ne? Weil gewissermaßen dann, genau deshalb haben wir alle Angst, das ist das Problem. Genau deshalb, weil permanent in irgendeiner Art und Weise, dass so eine Diskursschleife auftaucht, du bist das System und ich bin draußen. Oder Innen-Außen-Amphibolien, wie Kant mal sagt, ne? Es sind immer diese Innen-Außen-Angelegenheiten, mit denen dieses System sich selbst beschreibt. Aber ich würde sagen, wir sind alle systemimmanent. Das ist nicht das Problem. Also wir sitzen alle mitten im Betriebssystem und es geht, also Betrieb und System, ne? Wir sitzen mitten im Betriebssystem und es ginge darum, in irgendeiner Art und Weise das Ding besser zu programmieren.
Aber das ist genau wieder dieser Symbolpunkt, dass wir uns Repräsentanten geschaffen haben.
Ja.
Die wir quasi diesen Fürstenstatus mitgegeben haben und sagen, sie entscheiden unsere Entscheidungen, die theoretisch unsere sind, die aber quasi abstrahiert sind als ihre Entscheidung. Mhm. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt sind wir an diesen Entscheidungen nicht mehr beteiligt. Und das bedeutet, also wir müssen im Grunde basisdemokratisch, was bei einem Land von 80 Millionen Menschen völlig utopisch ist, basisdemokratisch sozusagen die Entscheidung direkt fällen. Das geht aber gar nicht, sondern wir haben sofort uns sozusagen unsere Machthaber selbst gebastelt, indem wir sie gewählt haben. Und sie entscheiden.
Deswegen bin ich sehr stark auch auf diesen Gegensatz von Repräsentation und Partizipation eingegangen. Mhm. Also eines meiner Argumente war, jene, die da glauben, es läuft alles gewissermaßen nur über die Partizipation und also über das Basisdemokratische, die mögen einmal darüber nachdenken, welche ganz platt gesagt Interessen damit auch bedient werden, nämlich jene sozusagen alle repräsentativen Kräfte in unseren Gesellschaften zu kappen. Und die brauchen wir. Wir haben eine repräsentative Demokratie, das ist eben so. Und das ist, auf die sollte man noch immer stolz sein. Also da könnte man wirklich Verfassungspatriotismus auch pflegen, der wichtig ist. Und zwar genau in dieser Trennung von Partizipation und Repräsentation. Die Repräsentation darf in einer Demokratie auf einer bestimmten Ebene gar nicht basisdemokratisch funktionieren, weil sie eine Verwaltungstechnik ist, eine Sozialdisziplinierung. Affirmativ, ne? Und eine Polizei auch. Sie birgt im einen Extrem sozusagen die Gefahr, und das ist in Deutschland natürlich immer die Gefahr des Nationalsozialismus, sie birgt die Gefahr, dass der Führer wirklich das Volk ist, wie Karl Schmitt das gesagt hat, ne, und damit sozusagen die Nazis legitimierte. Der Führer ist das Volk. An dem ist sein.
Wie? Nicht fressen. Essen. Ja,
ja. Sein, nicht, ja. Nicht fressen. Nee, der Führer ist das Volk. Beim Lesen geht's, ne? Das ist ohne scharfe Mess. Also der Führer ist das Volk, ist die Extremform, in der sozusagen Partizipation und Repräsentation eben zusammenfallen. Und da ist gewissermaßen erneut der Volkssouverän da. Das ist klar. Das war die extremste Form von Volkssouveränität, die wir im 20. Jahrhundert kennengelernt haben. Und das habe ich gemeint, ne? Mit Signatar-Signatur. Das geht gewissermaßen zurück auf die Französische Revolution. Ist ja klar, ne? Also da steckt gewissermaßen dann Monarchie in Extremform drin. Fürstlichkeit in Extremform. Er ist das Volk, ist ja unheimlich faszinierender Satz im Grunde, wie das überhaupt gehen soll. Ne? Also man merkt, dass wenn das auseinanderfällt, fällt gewissermaßen die ganze Aufklärung weg. Ne?
Ich wollte zum Begriff Basisdemokratie oder den Bezug zum Symbolischen auch nochmal kurz was sagen. Und zwar ist es natürlich in der Tat so, dass man einerseits die Idee von einer Strategie für eine Veränderung, die sich dann Veränderung irgendwo niederschlägt in Paragraphen und Abläufen, in diesen irgendwo klassischen Kommunikationsmedien von Luhmann, die halt den Austausch beschleunigen. Sowas wie Wissen, Macht, Liebe, alles, was irgendwie es schneller macht, für uns einen Konsens in dem Dialog zu finden, hilft quasi dem System oder hilft quasi der Kommunikation selbst. Und ich finde halt schon das wichtig, irgendwie zu überlegen, wie diese Idee von Symbolischen und diese Idee von Basisdemokratie, wie das insofern zusammenhängt als das, und jetzt nehme ich wieder mich, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, als Beispiel, ne? Also dass ich zum Beispiel diesen Vertrag mit der Uni habe und dass die Leute, die auf mich angewiesen sind, sprich Studierende, die dieses Wissen haben wollen, mich nicht kündigen können. Ja? Das ist eine ganz banale Idee. Aber warum nicht? Niemand evaluiert mich. Ja? Ich wurde eingesetzt über so ein klassisches Männernetzwerk. Ne? So, hey, ich kenne dich noch von früher. Wir haben da, magst du nicht? Ja, jetzt bin ich hier. So. Da hat euch niemand gefragt, da hat man mich einmal am Telefon gefragt, da hat niemand gefragt, was ich machen will. Ja, es ist einfach so. So, jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich halt in diesem Projekt und wenn jetzt die Leute, die in dem Projekt sind, sagen, der ist echt ein bisschen Panne, ja, der ist ja nur hier, weil der mit dem Typen mal auf der Ars Electronica ein Bier getrunken hat, dann mag das vielleicht sogar stimmen. Jetzt ist die Frage, wie werdet ihr mich wieder los? Ja? Also wie könnt ihr mich feuern und könnt dieses Geld für irgendjemand, der vielleicht ein bisschen kompetenter und pädagogisch wertvoller dieselben Inhalte vermitteln kann, ausgeben? Und da ist es natürlich dann die Frage, wie schaffe ich das über sowas wie eben einen Streik, einen Konflikt, eine Diskussion, einen demokratischen Prozess, in dem Veränderung angestrebt wird? Und ich bin eher ein Reformer als ein Revolutionär. Wie schaffe ich das, diese Idee von dem Symbolischen im Tausch irgendwie einzusetzen, dem Demokratischen als akzeptiertem Mittel irgendwie das durchzusetzen, dass ihr zum Beispiel die Möglichkeit habt, mich zu feuern, dass ihr die Möglichkeit habt, Lehrkörper zu evaluieren, dass ihr die Möglichkeit habt, Budgets für euch zu verwenden. Weil, wie gesagt, ich bin einmal händeschüttelnd durch das Institut gegangen und hallo, das ist der macht jetzt das und das war's auch. Ja? Also das ist end of story. Und das kann ja irgendwo nicht wahr sein. Ne? Und das meinte ich vorhin im Vortrag auch, da ist doch Studiengebühren, ist doch Schwachsinn. Ich meine, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch irgendwie darum, dass hier ein Riesenbudget verblasen wird, beziehungsweise nicht verblasen wird, sondern verplant wird. Und dass die Leute, die die einzigen sind, die damit in Kontakt kommen, sprich über die Lehre, über Projekte, über sonst was, dass die in keiner Weise irgendwo eine Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt, für mich ist es momentan die Frage, wie kann ich mit Strategien, Taktiken, Kampagnen, das, was momentan als kleine Bewegung im Entstehen ist, wie kann ich das auf eine Ebene bringen, dass da wirklich Entscheidungen gefällt werden über Studienpläne oder sonst was von den Leuten, die hier ja ihr Leben verbringen. Ja? Gibt uns unsere Zukunft wieder, das ist ein völlig falscher Satz, sondern ich lebe jetzt, ja, oder wohnst du noch? Das ist die Frage. Hm?
Hm? Nee, geht schon. Also ich wollte nochmal anstimmen, so irgendwie über das Thema der Demokratie überhaupt, dass eigentlich, wie fange ich an? Also ich meine, es ist klar, Demokratie bedeutet im Grunde genommen, dass alle dasselbe Recht haben auf Mitbestimmung, was einfach bei so vielen Leuten nicht geht, wie du eben schon ganz richtig gesagt hast. Und ich habe mich irgendwann mal mit Montesquieu beschäftigt und der hat das so ein bisschen festgehalten, das was ich sehr nett fand, weil er eigentlich schon über die Form der Demokratie geredet hat, bevor sie in unserem Maße da war. Und wenn man sich das mal so durchliest, ist die Demokratie eigentlich so die zwiespältigste Sache, weil alle anderen Formen haben quasi eine feste Regelung und in der Demokratie ist das Zwiespältige daran, man braucht Hierarchien, um die Demokratie durchzusetzen.
Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Und das ist das Zwiespältige. Aber genau, deswegen.
Aber ich würde mich voll in diesen Zwiespalt stellen.
Und ja, genau.
Aktiv und deswegen sagen, so ist es. Als Demokrat ist man nämlich subjektiv wirklich auch im Zwiespalt. Ja. Ich muss als Demokrat im Zwiespalt sein. Jetzt habe ich unterbrochen, verzeihung.
Ja, nicht schlimm. Wie wollte ich weitermachen? Also ich finde, wir ruhen uns ein bisschen aus in unserer Zeit. Ich meine, jetzt gerade ist hier irgendwas losgegangen, was ich ganz gut finde. dass sich die Leute auch wieder informieren und merken, hey, wir müssen das nach oben weiterleiten. Weil es kann auch nicht sein, dass die Leute, die oben stehen, jetzt nicht nur irgendwie hier Professoren, auch einfach die Politiker, dass die da alleine stehen und die kriegen gar nichts von uns mit. Und man muss das nach oben weitergeben. Ja, und auch, ich meine, ich habe das gemerkt, auch für die Lehrenden, die stehen ja eigentlich hinter uns.
Im Grunde klar, das ist ja ganz einfache Angelegenheit, die dürfen im Grunde halt nicht, das ist ja klar, die sind Beamte, also können ja nicht, das ist immer das Blöde mit dem Streikbegriff, genau. Von dem ihr ja wunderbarerweise gestern auch selbst Abstand genommen habt. Das fand ich bei der Vollversammlung ganz toll, ne? Das Aussetzen von Lehre, das war wieder so ein symbolischer Punkt, ne? Also die Selbstreflexion, die so schnell gelaufen ist, dass man gemerkt hat, okay, also der Streik, das war ein symbolischer Wert, sonst gar nichts. Und jetzt haben wir gemerkt, es geht ums Aussetzen. Das fand ich sehr, sehr interessant einfach. Auch dahingehend. Und jetzt darf ich nur eine Sache sagen, ich glaube, man muss von Anfang an, klar, Demokratie, ich glaube, das ist aber nicht genau ausformuliert, wenn man sagt, Demokratie ist Mitspracherecht von jedem. Das ist aber die partizipative Seite. Ne? Demokratie ist auch, dass ich mein Mitspracherecht abgebe. An bestimmten Punkt. Nämlich dort, wo repräsentiert, wo verwaltet und organisiert wird. Ne? Also, und das habe ich gemeint mit dem Auseinanderfallen von Partizipation und Repräsentation. Wir müssen diesen Zwiespalt in uns tragen, das heißt also in den Gesprächen selbst aktivieren, in unseren politischen Tätigkeiten auch umsetzen. Und das heißt einfach Republikanismus eigentlich. Ne? Das ist die große Traditionslinie seit 1789. Und ich bin harter Republikaner dahingehend. Also nur um es klar zu machen, weil man denkt, genau das wäre es jetzt. Meines Erachtens nach kommen Sie mit dem Argument eben genau in die Gefahr. Ne? Also wenn Sie das nicht dazu sagen, klar, jeder hat das Recht, aber genau in diesem Zwiespalt steht sozusagen immer auch die Frage der Repräsentation. Und vielleicht ist es der wichtigste Ankerpunkt oder das wichtigste Element, genau dort anzusetzen, wo heutzutage alle permanent über das Partizipative die Demokratie aushebeln wollen. Also Jörg Haider, den Sie wahrscheinlich alle kennen, in Österreich, das ist permanent nur über die partizipative Schiene. Immer, da geht es also Nazi-Modell der Partei. Ne? Sie haben einen inneren Ring und nach außen hin werden alle gewissermaßen integriert. Und zwar immer über dieses Schulterklopfen. Ne? Du darfst auch partizipieren. Ja? Egal, was das für ein Subjekt ist. Ne? Er wird integriert. Und genau, interessanterweise, und das muss man wirklich sagen, hat die demokratische Bürokratie in Österreich diese Partei gefällt. Die waren so partizipativ, dass sie, als sie an die Macht kamen, überhaupt nicht, die wussten nicht einmal, wie man verwaltet. Ne? Also ganz banal. Die sind wirklich ich war zutiefst verwundert, aber passt eigentlich auch zu meinem Vortrag, weil die Demokratie in Österreich nicht irgendwie von den Subjekten abhängig ist, sondern von dieser Riesenbürokratie, die noch immer aus der Monarchie stammt, die funktioniert. Die Beamten, egal wie man über sie schimpfen wollte, aber sie funktionieren. Und sie funktionieren demokratisch. Und genau deshalb hat es, ohne dass die Individuen ihre ideologischen Interessen da jetzt eingesetzt hätten, hat diese Partei einfach implodieren lassen eigentlich. Ne? In dem Moment, wo das nicht mehr ging, wo niemand mehr zu integrieren war, der Tendenz nach. Ne? Also wo einfach die Widerstände so groß wurden und sie eigentlich in die souveräne Position kamen, repräsentieren mussten. Sie ist ganz banal rausgekommen, dass da lauter Trotteln drin sitzen, die nichts können. Ne? Also dass nur jene sich diesem Schulterklopfen irgendwie angehängt haben, die ja ihre Leiden selbst irgendwie nicht bearbeiten können. Ne? Also dass das gewissermaßen ein Ressentiment war, wie Nietzsche vielleicht gesagt hätte. Und deswegen ist es halt immer meines Erachtens nach wichtig, diese repräsentativen Elemente jetzt stark zu machen. Und da, in vielen linken Debatten wirkt es halt so, als ob man dann gewissermaßen angeblich der Totalitäre wäre. Das ist ja das Absurde daran, ne? Dass man autoritär wird. Und das passt vielleicht auch zu unserer Debatte uni-intern. Ne? Also Professoren, Assistenten, Studierende. Da wiederholt sich es natürlich auch. Ne? Also ist jeder Druck, jede Hierarchie dahingehend einfach hinfällig? Das ist die Frage. Glaube ich nicht. Und ich glaube, dass das nicht notwendig ist.
Aber die Frage ist halt, denke ich, Entschuldigung, auch einfach, machen wir das hier uni-intern? Machen wir das intern unter den Unis? Oder machen wir es wirklich über alle? Und da kommt nämlich wieder meine Frage, wie machen wir das mit den Leuten, die wirklich auf dem Sofa hocken und sich berieseln lassen? Und das ist heutzutage wirklich ein großes Problem. Das ist ein
großes Problem.
Das ist ein Riesenproblem. Und was wir hier machen,
weil die nicht mehr im Zwiespalt sind. Ne? Also wir hatten das am Freitag, glaube ich, sehr, 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 sehr gut auf den Punkt gebracht. Ne? Diese Frage, inwiefern gewissermaßen die Subjekte nur mehr in ihren Ämtern und ihren Pflichten aufgehen und sozusagen nie ihren zwiespältigen Blick auf dieses Eingehen in die Strukturen, oder das war blöd jetzt auch, ne? Im Sinne dessen, was wir jetzt mit dem System haben, nicht Struktur, sondern Eingehen in ihr Amt. Bleiben wir dabei. Ins Amt und in die Pflicht. Sie nehmen keinen Abstand mehr. Also sie werden wirklich so zu Arbeitsbienen, ne? Und dann legen sie sich nachher aufs Sofa. Das heißt aber wiederum, dass sie nicht Demokraten sind, ne? Weil der Demokrat muss eigentlich jeden Tag mit sich in irgendeiner Art und Weise mal im Zwiespalt sein. Das muss sein, sonst ist es nicht. Also überspitzt formuliert. Wir wissen schon, dass man manchmal tagelang nichts tut, aber vom Prinzip her, ne? Könnte man doch sagen, okay, also der Republikaner oder der Demokrat ist derjenige, der in sich selbst immer wieder den Zwiespalt aufsucht und bei sich selbst dafür Sorge trägt, dass er nicht zum Führer wird, in dem Sinn jetzt. Ne?
Meine große Frage, die ich mir stelle, ist, wie gehen wir mit den Rezipienten um? Also das heißt, wenn wir hier irgendwas machen, dann haben wir schon das Problem, dass selbst die Leute in der Uni manchmal nicht raffen, was wir wollen. Wenn wir das irgendwie versuchen, auf eine etwas intelligentere Weise darzustellen. Deswegen wird auch, und man merkt ja auch an den Plakaten und so, die jetzt so schnell entstanden sind und spontan, dass das teilweise wirklich Sachen sind, wo man am liebsten die Hände über den Kopf zusammenschlagen will. Aber das Komische ist, dass alle heute so erzogen sind, dass sie in diesen in dieser seichten, Entschuldigung, also ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also wirklich in diesem Symbolismus leben, der ja einfach keinen Fuß hat und der auch nicht wirklich, naja, der nicht tief genug ist, einfach. Und die Frage ist, wie kommen wir an die Leute ran, nicht nur uni-intern, aber auch uni-intern, die nicht reden und die sich einer Diskussion nicht stellen und sich diesem Zwiespalt nicht stellen.
Also man müsste sagen, Sozialdisziplinierung würde ich an der Stelle ganz autoritär sagen. Ne, das wäre jetzt autoritär. Da geht's wirklich, und das passt ja, also Bildung, Erziehung, ne? Ich meine, da muss man wirklich buchstäblich in den Schulen anfangen, anders geht's nicht, ne? Die Leute werden nicht zu Demokraten erzogen. Das ist, also wirklich, ganz banal. Sie werden nicht zu diesem Zwiespalt erzogen. Die Leute verstehen wirklich ganz, ganz basal nicht, was Demokratie ist. Und da, ich meine, gerade wir haben da einfach einen Auftrag, sag ich mal ganz blöd, buchstäblich einen Bildungsauftrag, ne? Das geht nicht. Also mit 18, 19 müssen Leute doch irgendwie, die muss man produzieren können, dass die das verstehen. Und so kompliziert ist das nicht. Das sind ein paar Sätze, ne? Die jetzt natürlich nicht nur auswendig gelernt werden können, aber die einfach zur Regel werden müssten in der Ausbildung von Schülern und in der Folge auch Studierenden. Anders geht's ja wirklich nicht. Was soll man tun? Aber de facto funktioniert's nicht. Obwohl das sind so einfache Sachen. Man muss einfach diese Sache, diese Maschine irgendwie zwischen Repräsentation und Partizipation, das müssen die mitkriegen und dann ist eigentlich so wenig im Grunde. Und ich glaube aber, dass das wirklich ein Problem ist, dass gewissermaßen diese scheinbar nur demokratietheoretische Angelegenheit in den Köpfen der Lehrer, aber auch in den Köpfen an den Universitäten nicht da ist. Also da muss man, das wäre der Skandal schon wieder, ne? Dass dieses Beamtetsein, wo wir zuerst waren, also dieses nicht entgehen, dem Amt und der Pflicht nicht entgehen, sogar an der Uni halt schon so stark wirkt, ne? Also da kann ja auch keiner mehr auf Abstand gehen. Wie man merkt, wie viele Lehrende haben in den ersten Tagen sozusagen Kontakt gesucht zu den Studierenden.
Ich finde es auch wichtig, wenn du sagst, selbst bei den Studierenden gibt es welche, die nicht. Das ist genau das Problem wieder von diesem Wir, das du siehst. Das stimmt gar nicht. Das gibt's nicht. Fuck 'em. Die gehören nicht zu dir. Weißt du, das ist nicht das Wir. Ja, das ist nichts, was ich über Fachbereiche teile. Also ich meine, wo sind diese Grenzen zwischen diesen Subgruppen von dem, was diesen Körper der Studierenden bildet? Und mit dem bisschen Erfahrung, was ich jetzt in Weimar habe, was nicht so lange ist, ist es schon so, dass ich sehe im Prinzip erstmal zwei große Gruppen. Ja? Das eine sind die studieren an einer Universität. Und das andere sind die halt irgendwie versuchen, bestimmte Fertigkeiten zu erlernen, was man auch an der Fachhochschule machen kann oder im besten Fall an einem Arbeitsamt Umschulungskurs für arbeitslose Geisteswissenschaftler, um der Langzeitarbeitslosigkeit zu entkommen. Ja? Da können dann, was weiß ich, das Arbeitsamt Bremen hat da bestimmt super Kurse, warum muss ich an die Uni gehen? Ne? Ich glaube, es ist ein großes Problem, jetzt von einem Wir auszugehen, was es einfach nicht gibt. Das ist völlig irrelevant. Deshalb denke ich auch nicht, dass die Idee einer Veränderung, die Idee um, wenn ich sage, eine Vision für die Universität, dann heißt das nicht eine Vision für alle, sondern dann kann das zum Beispiel auch heißen, eine Vision für einen Teil des Budgets, für einen Teil der Leute, für einen Teil von dem Fachbereich, für einen Teil. Ja? Und da finden sich dann vielleicht Gruppen, die vielleicht auch interessante Ideen haben, selbstverwaltet bestimmte Sachen ins Leben zu rufen. Das größte Problem ist halt eben dieses Wir zu bilden, weil man denkt, wir sind ja alle betroffen. Und sich dann selbst nochmal betroffen zu machen, dass manche nicht betroffen sind davon. Ja. Also ich glaube, das ist halt ein großer Irrtum.
Also zu der symbolischen Ordnung und der Wirklichkeit würde ich noch ganz gerne was sagen. Also ich nenne mehr, aber du hast es vorhin gesagt, in Wirklichkeit darf man eigentlich gar nicht sagen. Aber also wenn Symbole wirken und das tun sie, das wissen wir. Und ich finde, es gibt wir, dann ist das die Wirklichkeit? Also ich weiß nicht, dass, ob das jetzt, das korrespondiert, glaube ich, mit der Medientheorie hier, aber egal. Also es korrespondiert nicht. Also wir reden die ganze Zeit über unsere Universität und über Demokratie. Und Demokratie ist für mich eine Staatsform. Die Universität ist nicht der Staat. Also es ist nur ein kleiner Teil vom Staat. Ich finde, man sollte das nochmal auf ein anderes Bild runterbrechen. Also Lehre halt, Bildung. Das alte Bild vom Lehrmeister, der halt seinen Schüler hat. Also, weil wenn wir kein Wir sind, was man massenhaft gleich unterrichten kann, ich will nicht zurück in die Grundschule oder ins Gymnasium, wo da vorne ein Lehrer steht, der mir Mathe erklärt, das ist scheiße, da sitzen 30 Leute, davon raffen 2 alles, 3 die Hälfte irgendwie und so weiter. Es gibt diese Abstufung. Ich möchte das, was ich lernen will, mir bei meinen Lehrenden abholen. Ich kann mir die auch aussuchen. Die Frage ist, inwieweit sich das halt in so einer Uni dann konstituiert und inwieweit diese Uni sich demokratisch konstituiert, das heißt, die Studenten, also die Schüler mitbestimmen dürfen. Also soweit ich dieses alte Bild nochmal benutzen will, der Lehrmeister nimmt seinen Schüler an, wir werden ausgesucht, aber auch der Schüler nimmt seinen Lehrmeister an. Also wir haben uns entschieden, halt hier zu studieren. Und also dieses Individuum und Subjekt, was demokratisch mit sich kämpft, also so ganz krass gesagt muss ich sagen, jemand, der in der Demokratie lebt und nicht aktiv ist und nicht funktioniert und nichts rafft, der verhungert, der stirbt, der fällt durch, der studiert vielleicht sogar mit einem besseren Diplom als ich, aber also er kann auch ohne Demokratie in der Demokratie leben. Und das ist vielleicht auch so ein Erbe dieser alten historischen, weiß nicht, Nazi-Verwaltung oder Monarchieverwaltung. Also es ist möglich halt als stummes Herdentier zu überleben, aber du musst nicht. Du hast alle Freiheiten halt es anders zu machen. Du kannst dich halt gegen dieses, also du, das ist die Achse, die Demokratie. Du hast das Recht auf Selbstbestimmung und du kannst so lange kämpfen, bis du es halt durchkriegst. Das ist deine freie Wahl.
Kannst du nur mal ganz kurz wiederholen, was du am Anfang meintest, wo es wirklich wird? Also wo?
Es ist da, wo Symbole wirken. Also ganz simpel gesagt. Also ein Wir ist dein Anzug und mein Sie oder so.
Permanent weitergeht. Ne? Also das hört ja nicht auf, gewissermaßen zwischen Studierenden, also gerade jetzt in den Wissenschaften, ne, hört das ja nicht auf zwischen Studierenden und Lehrenden, sondern ich bin ja auch permanent gewissermaßen nochmal an den Doktorvater gebunden und der Doktorvater an seinen. Also da könnte man, glaube ich, irgendwo wirklich auch ganz konkret zu arbeiten beginnen. Ne?
Ja, du lernst auch von mir, ganz sicher. Also
ja, sicher.
Das ist das Verhältnis. Der Lehrmeister verlässt sich auch, also wenn man dieses alte Bild bedient, ich meine, dann kommt halt der alte Professor und wird von dem Studenten geführt, weil seine Augen nicht sehen. Also so, das ist ja die Symbiose, in der wir leben und es gibt ein Wir und eine Wirklichkeit.
Vielleicht geht es darum, wie groß ist das Wir? Wie groß das Wir ist? 3 is a crowd, I guess. Warum soll ich sagen, wie groß das Wir ist? Wie 2 Tonnen. Oder? Ich denke, was ich sagen wollte am Anfang noch mit dieser Idee, wann es wirklich wird. Ich meine, das ist natürlich die Idee von Demokratie. Keiner meint, dass hier alles immer abgestimmt werden muss. Deshalb gibt es Paragraphen. Also der Paragraph als Zeichen auf dem Keyboard hat eine ganz bestimmte Funktion. Der heißt nämlich, ein demokratischer Prozess ist abgeschlossen. Der demokratische Prozess war mehr oder weniger direkt, war über Repräsentation. Wer spricht für wen? Über Bürokratie. Paragraph. Paragraph 4. Dürft ihr nicht. Dürft ihr. Egal, was da drin steht. Das ist natürlich wirklich. Ja? In gewisser Weise ist es insofern wirklich, als dass es deine Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Vielleicht manchmal sogar weniger einschränkt als die Wahrnehmung von den Paragraphen. Und damit wären wir wieder bei dem Symbolischen. Das wäre wieder das, was ich vorhin meinte. Wenn der Streik weitergeht, dann hat das Folgen. Laut Paragraph. Keine Ahnung. Ja? Das ist, glaube ich, schon eine Sache, wo man natürlich in gewisser Weise von der Wirklichkeit sprechen kann, wo aber gleichzeitig eben diese Idee von Demokratie wieder reinkommt, die natürlich anders als ideologische Gesellschaftsmodelle im Prinzip nur so funktioniert, dass es einen Raum gibt, auf dem man tun darf, was man will. Das wird sogar in gewisser Weise gar nicht bewertet oder nur von völlig wusten, segregierten kleinen Wir-Gruppen bewertet. Die sind doof, wir sind gut. Dieser Raum auf dem Tisch ist legal, das ist Demokratie und wer darunter fällt, wird dann in der Regel einfach nur weggesperrt. Da gibt es dann auch nicht sowas wie ideologische Erziehung, sowas in gewisser Weise soziale Eingliederung. Das ist also ganz banal Demokratie. Raum, mach was du willst, weg. Ja, das ist natürlich ganz anders als eine Ideologie, wo Leute, die zurückfallen, die machen dann Training mit anderen Leuten, werden gesellschaftspolitisch oder sonst wie halt auf eine Richtung gezogen. Da ist es natürlich schon so, dass dieser Raum dazwischen in dieser Idee wirklich ist, ich denke, was natürlich dann wichtig ist, zu schauen, dass wie man an diesen Rändern arbeiten kann. Ja, wie kann ich diesen Rand so verschieben, dass für mich Raum entsteht, den ich genau hier brauche, wo ich sonst von diesem Tisch zu fallen drohe. Und da gibt es symbolische Strategien, mit denen man solche Probleme überhaupt thematisieren kann, medial präsent machen kann. Und es gibt natürlich auch ganz konkrete praktische politische Wege über Abstimmung, über Einreichung, Anträge, was weiß ich, um sowas dann wirklich zu bewegen. Ne? Aber das ist natürlich dann in gewisser Weise ein Reibungspunkt, wo Wirklichkeit verschoben wird. Ja.
Also so ähnlich wie dieses Provokante, dann verhungert man eben, ist mir vorhin einfach auch reingefallen, dass jetzt diese Autorität irgendwie faul wird, uns zu verwalten. Also gefräßig, also nach Geld und, weiß nicht, Bequemlichkeit immer weniger tun. Wir sollen jetzt quasi eure Arbeit machen. Und halt, also der Lehrmeister entscheidet, was der Lehrstoff ist, und wir entscheiden, ob der Lehrmeister gut ist. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass der Lehrstoff von uns produziert wird. Das ist was, also das ist, also ich meine, deine Wirklichkeit und sich die Wirklichkeit zu schaffen, diesen Raum an der Seite, also ich meine, ich bin vielleicht zu sehr.
Das ist abstruse, ich unterbreche dich.
Nein, ich habe vorhin die Redeordnung gebrochen, ja. Auch, also die Ordnung und das Mikrofon. Ich schaffe meine Wirklichkeit. Das ist es ja. Ich habe doch meinen Subraum hier. Es ist ja nicht so, dass ich nicht in diesem abgesteckten Claim von universitärer Wirklichkeit, wirkender Wirklichkeit leben würde. Ich bin hier und ich habe meinen Raum, und also diese Grenzphänomene, die denken wir uns in unserer Sicherheit, die du ja für dieses seichte Soap Opera Leben, wir denken uns die, und also wir sind ja eher noch in der Position des Entwicklungshelfers und also helfen den Studenten, die es halt wirklich betrifft.
Aber der Punkt ist doch der, dass du irgendwann entschieden hast, ich studiere das. Was studierst du nochmal?
Mediengestaltung,
okay. Und das heißt, du stellst dich hin, sagst, das ist mein Leben, das sind meine Interessen, das ist die Universität. Ja? Wenn du jetzt vor, was weiß ich, 12 Jahren gesagt hast, ich möchte Mediengestalter werden, hättest du das gar nicht studieren können. Das gibt's vielleicht erst gar nicht so lang.
Ich selbst
habe irgendwie die absurdesten Kurse für Internet gemacht, weil ich halt einer der wenigen war, die seit 95 irgendwie im Netz waren. Wir brauchen jemanden, der Internet macht. Ja, dann die Unis Hilfe, wir brauchen Internet. So, dann wird das Teil eines Lehrplans, von dem du jetzt sagst, ich möchte, dass der Lehrplan existiert. Warum soll ich mir den denn machen? In Wirklichkeit studierst du was, was irgendwer erfunden hat, und tust aber so, dass das eine Wirklichkeit sei, wo hinten ein Abschluss
aber
rauskommt.
Aber mit ganz in Ehrlichkeit erfinde ich mir meinen Lehrplan ja, weil ich ja also jeden Tag entscheide, welchen Teil der Lehre ich mitnehme. Also ich höre mir an, was meine Lehrer zu sagen haben, und entscheide über gut, schlecht. Entscheide über Anwesenheit, ich entscheide über...
Also ein Satz ganz kurz, ich finde es ein Phänomen, das ging mir so und vielen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, dass man eine Entscheidung gefällt hat, etwas zu studieren. Dann kommen die ersten 3 Semester, in denen die Leute alle sagen so, es ist ganz anders, als was ich gedacht habe. So eine ganz komische Realisierung. Ich habe mich für was entschieden, es ist ganz anders, als das, was ich gedacht habe. Und da würde man eigentlich denken, da ist was falsch. So, und dann nochmal 3 Semester später wird man sich spezialisieren, und 2 Semester später macht man seinen Abschluss, und dann ist auf einmal wieder alles okay. Aber zwischendrin gibt es eine Phase, wo halt die Idee von Lehrplan, die von oben kommt, bei, glaube ich, 80% der Leute, die irgendwie an der Uni studieren, so einen Moment von Irritation hervorrufen. Insofern, es ist ganz, Biologie ist ganz anders als wieder, Chemie ganz anders, Mediengestaltung ganz anders. Und ich glaube, das ist halt der Punkt, wo halt sowas wie ein Lehrplan schon auch hinterfragt werden kann, als ein Angebot, was scheinbar diese Urentscheidung deiner Interessen des Lebens nicht ganz erfüllt. Und da kann man noch arbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Die Frage.
Konkret. Wie meinst du das konkret? Ich sehe keine Möglichkeiten, dass ein Erstsemester an die Uni kommt und da seinen eigenen Lehrplan völlig aus dem Blauen heraus selber gestaltet. Außerdem ist es vielleicht jetzt, Internet ist vielleicht ein spezielles Beispiel, aber da gibt es doch andere Beispiele, die da weitaus überwiegend sind, die aus der Geschichte entspringen, die eine wahnsinnige Geschichte hinter sich haben. Und wo auch, wo diese Bildung eine Überlieferung ist, wo, also sehe ich eigentlich das eher historisch.
Ist natürlich so, auch wieder um dieses Wir zu reden, es gibt natürlich nicht die eine Person, die für sich alles zusammenstellt, auch wenn du sagst, dass in gewisser Weise ich mache ja meine Entscheidung, was ich wo wie studiere, aus dem Angebot, aus dem Menü, was da steht. Ich denke, dass bei sowas natürlich so eine Idee von Wir auch insofern funktioniert, dass bestimmte Leute, die länger dabei sind, mit bestimmtem Wissen bestimmte Impulse reingeben in eine Gruppenentscheidung. Ja? Und das ist mit Sicherheit auch für sowas wie selbstverwaltete Studiengänge oder selbstverwaltete Budgets sowas wie interne Paragraphen gibt. Die Frage ist, wie man sich selbst diese Regeln setzt, wie sowas verwaltet wird. Und es ist auf alle Fälle so, dass es Bereiche gibt, in denen es einfacher ist, sowas wie selbstbestimmtes Lernen zu implementieren, weil es zum Beispiel teilweise um ganz konkrete Fertigkeiten geht oder weil es um relativ neue Sachen geht, wo dann bestimmte Leute einfach besser Bescheid wissen. Es ist aber auch in der Tat so, und das habe ich halt in Berlin mal in einer Geschichtsvorlesung gehört, wo dann eine Zwischenfrage kam zum Thema Deleuze-Guattari und der Prof so Mitte 50 meinte so, also ehrlich gesagt, das ist eher was für eure Generation. Wenn ihr da mal unterrichtet, dann müsst ihr sowas machen. Ja? Und da ist schon symbolisch so eine Übergabe von Verantwortung, von Wissen, von Umgang mit Wissen, von Zeitgeschichte und so, ist da ja auch da. Es ist ja nicht so, dass die Sachen, die wirklich historisch überliefert sind, wie Mittelalter, nicht auch wieder immer wieder neu geupdatet werden. Ja? Und es ist auch eine Sache, die mit Jan und Ralf Hohmann im Bereich Experimentelles Radio halt provokativ ich auch mal so zwischen reingefragt habe, wenn sich dann die Studierenden untereinander unterhalten, dann ist das eigentlich schon genau die nächste Generation von den Leuten, die unterrichten werden. Ja, es ist ja nicht so, dass es halt diese Grenze wirklich gibt zwischen denen, die drüber sind, die drunter sind, sondern es ist ja in der Tat so, dass irgendwann im Studium der Unterricht miteinander passiert, weil eben die Profs und Professorinnen nicht mehr wissen, was die eigentlich lesen. Ja, also gerade zu... Ja. Das Seminar, wo jemand Pink Floyd...
Also ich weiß nicht mehr, welches Album es war, aber sehr frühe Pink Floyd LP 20 Leuten vorstellt und die kannten einfach Pink Floyd nicht mehr. Also es gibt es wirklich nicht synchron, nur hierarchisch. Das war es auch nur kurz. Aber vielleicht sage ich das noch dazu. Ich glaube, dass gerade in der Lehre eigentlich unglaublich viel Partizipation möglich wäre. Also gerade bei der Lehre, wenn jemand zu mir käme und sagt, okay, wir möchten gern das, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das nicht mache, der Tendenz nach. Also natürlich jetzt vielleicht nicht im laufenden Semester, ist ja klar, aber in den nächsten zwei Semestern, wenn ich Zeit habe, mich darauf vorzubereiten etc. oder wenn Leute sagen, wir würden da gerne mitmachen, konkret mal, ja, warum sollte man das nicht diskutieren? Das sage ich doch, die gibt's eh, also muss man sie nutzen. Da ist man aber auf die eigene Initiative der Studierenden angewiesen. Das wäre klar, das sind die schönsten Projekte, das ist ja klar. Ne? Wenn ein paar Leute zusammenkommen und sagen, ja, also mit wem möchte man das gerne arbeiten? Oder so, oder was weiß ich. Es gab bei uns jetzt den Wunsch, wirklich mal ein Semester lang Foucault aufgefächert zu machen, ne? Weil die Leute das hören, aber dann nie intensiv machen. Also war der Gedanke da, am nächsten Jahr im Herbst mit vier unterschiedlichen Seminaren intensiv mal ein Semester Foucault anzubieten. Das ist eine ganz einfache Angelegenheit, aber das ließe sich thematisch ja auch machen. Und vielleicht geht es wirklich darum, auch diese symbolischen Hierarchien auf der persönlichen Ebene abzubauen. Wenn man die Leute anspricht, dann gibt es eben erst kein Problem. Also keines, wollen wir nicht Idyll an der Uni skizzieren, aber wenn es in irgendeiner Art und Weise Möglichkeiten gibt, dann sind eben das Deleuze-Guattari-Beispiel war nicht schlecht, ne, weil zumindest bei uns, Medienfakultät, das sind genau diejenigen, die damit, sagen wir mal, hausieren gehen. Ne? Das ist bei uns ja gewissermaßen schon im Blut. Also das ist klar, da denkt niemand ohne. Das sind genau die Leute, die das nach Deutschland gebracht haben, sozusagen.